Tag, die beleuchteten Brüder begrüßen euch alle recht herzlich zur Folge 63, alles über, keine Ahnung, wir werden es noch rausfinden. Wir, das sind ich, Tim und Benny bei Skype. Hallo, Benny.
Hallo, Tim, das bin ich, Benny.
Ja, hallo, Tim, das bin ich. Herzlich willkommen auch dir in unserer kleinen Show, unserer kleinen Podcast-Show und den nächsten anderthalb bis zwei Stunden voller Spaß und Spannung und Unterhaltung ohne Schokolade. Wie geht es dir?
Sehr gut, vielen Dank für die Frage. Ich sitze hier draußen. Ich sende heute zum ersten Mal von draußen ohne dich.
Stimmt.
Mit einem eisgekühlten Peroni-Bier. Das ist das letzte Mitbringsel noch an Bier aus Italien.
Mm.
Da wir ja mit dem Auto waren, haben wir jetzt keine Not gesehen, irgendwie Gepäck zu reduzieren. Und das war halt noch im Kühlschrank. Und ich bin richtig, richtig glücklich, dass ich wieder Hühner habe, kann ich dir schon mal sagen.
Oh, die Hühner, die zweite Staffel Hühner, kannst du gleich ein bisschen was davon erzählen?
Die zweieinhalb.
Können Italiener gutes Bier?
Mm. Das ist wie fast immer, wenn man irgendwie im Urlaub ist. Das ist alles so süffiges, wenig herbes, okayes Bier.
Ist süffig das Gegenteil von herb?
Soweit ich weiß. Süffig heißt, du kannst es gut saufen. Also es geht gut runter.
Nein, wirklich. Oh, ich habe da schon so häufig auch drüber diskutiert mit Menschen. Ich habe das Wort süffig irgendwie immer interpretiert. Ah, jetzt habe ich eine Epiphanie gerade gehabt. Kennst du die Begrifflichkeit sprittig, so bei
ja,
Alkohol?
Ja, wenn das nach Alkohol schmeckt. Das ist ganz schlimm, wenn Bier sprittig ist. Das hat man manchmal bei Starkbier.
Ja, das habe ich immer mit süffig verwechselt.
Nee, süffig heißt, glaube ich, das sind diese, weißt du, wenn du im Biergarten in München sitzt oder wenn du, so Kölsch ist sehr süffig.
Ja, Kölsch ist süffig, das habe ich, aber das ist ja auch kein leckeres Bier, von daher hat das, also, ich dachte einfach, ja, das ist ein negativer Begriff, also das ist ein negatives Wort für Bier.
Ich weiß nicht, ob es jetzt die 27 Grad hier sind oder die kühle Flasche oder diese besondere Flaschenform, aber ich habe sofort dieses Urlaubsgefühl, vielleicht ist es auch wirklich das Bier, vielleicht ist es auch nur Einbildung. Aber dieses Urlaubs-Sommer-Bier trinken, wenn du einfach so, es ist heiß und das Bier ist kalt und es löscht den Durst und es ist irgendwie so ein wohliges, angenehmes, tut keinem weh, geht runter. Mhm. Ja, schön.
Ja, ich freue mich, dass du ein Urlaubsfeeling hast. Hast du eigentlich noch Urlaub?
Mm-mm. Ich wurde ja betrogen. Letztes Mal, als wir diesen Podcast gemacht haben, ne, da habe ich ja irgendwie gesagt, oh, ich war voll krank, aber jetzt geht's mir wieder gut. Ja. War mega der Irrtum. Es war irgendwie so ein Aspirin-Komplex-induzierte Wahrnehmungsstörung, die ich da hatte. Ich muss noch auf irgendeinem High gewesen sein. Ich habe die nächsten Tage nach dem Podcast noch so üble Magenkrämpfe gehabt und bin nicht vom Klo gekommen. Und bis zum Arbeiten ran hat mir das meinen Resturlaub sozusagen verhagelt. Und dann bin ich einfach in diese Arbeitswoche gestolpert, in der ich auch kein Homeoffice habe und nicht meinen üblichen freien Tag, weil ich die Urlaubsvertretung der Chefin da bin. Und das war okay, aber das hat ein bisschen genervt und umso froher bin ich jetzt. Ich sitze hier auf meiner Terrasse, ich gucke in so einen riesengroßen Fenchelstrauch, in dem ungefähr 1700 Bienen sich tummeln. Es ist das pure Leben, sag ich dir.
Zwei Fragen. Erstens, wer hat dich jetzt betrogen? Dein Magen-Darm-Trakt?
Aspirin-Komplex.
Ach, Aspirin-Komplex hat mich glauben lassen. In falscher Sicherheit gewohnt.
Ja, und meine Erinnerungen an diesen Podcast sind auch sehr fragmentarisch. Es kommt mir alles wie so ein Fiebertraum vor. Ich hatte den Anschein, und ich habe ihn, glaube ich, auch noch außen vermittelt, es würde mir gut gehen, aber ich glaube, ich war voll weg.
Also man hat es dir nicht angemerkt, kann ich dir sagen. Ich habe da ein bisschen schon von gehört und ich habe den Eindruck, das ist einfach ein ganz guter Podcast. Auch ja, wenn schön. Wir am Anfang noch sagen, dass es uns beiden dir nicht, also dir schlecht, weil krank und mir mittel, weil Stress geht, ist es trotzdem, glaube ich, ein ganz, ganz launiger Podcast geworden. Aber wir wollen jetzt nicht über die Vergangenheit reden. Jetzt geht es dir aber körperlich tatsächlich wieder besser, ohne dass du dich mit Drogen da rein induzieren musstest. Super gut. Okay, und meine zweite Frage war, habe ich, glaube ich, vergessen.
Ich habe ausgeschlafen vor allen Dingen heute. Meine
oh, das
Güte.
Das ist eine gute Grundlage, gute Basis. Du hast gerade gesagt, 1700 Bienen.
Ja.
Warum, also da habe ich mir neulich Gedanken drüber gemacht, dieses,
ja,
also ich sage nie eine vierstellige Zahl als 100.
Ja.
Und Ich finde das immer ein bisschen befremdlich, wenn das Leute machen. Mir ist aber aufgefallen, das machen sie maximal bis 1900. Dann drüber nicht mehr, was 22. aber keinen Sinn ergibt. Warum macht man die dann nicht auch 2200?
Ja, weil dann wird es sehr lang. Ne? Also guck mal, 1700 sind 6 Silben. 1700 sind nur 4. Aber 2200 sind schon wieder 6. Da lohnt es sich schon fast nicht mehr. Du kannst auch 2200. Das sind auch 6. Keine Ersparnis der Silben. Das ist der Grund.
Okay. Okay, und zweite Beobachtung. Sowas macht man in Amerika viel öfter, oder? Dass man mit 100 da rechnet, wenn man schon im 1000er Bereich ist. Es ist mir sehr häufig schon aufgefallen. Da ist es viel verbreiteter.
1200. Ich kann dir das sagen. Ich mache das normalerweise nicht. Ich sage auch 1700. Aber ich habe eben da reingeguckt in das ganze Gesumse und habe schon 17 gesagt. Und dann dachte ich, 17.000 ist jetzt doch einfach zu krass übertrieben. Ja. Dann wirkt es, man muss ja die richtige Menge in der Übertreibung auch finden. Also 1700 war offensichtlich auch übertrieben. Aber wenn ich jetzt 17.000 gesagt hätte,
dann hätte man ja gar nicht mehr gewusst, wie man sich das vorstellen kann. Und 17 wäre auf jeden Fall zu wenig gewesen,
schätze ich. Richtig, denn es sind tatsächlich mehr als 17. Und so habe ich mich, das ist ja das Schöne, Optionen in der Sprache. Du kannst dich grammatisch manchmal rausretten, obwohl du dir eigentlich eine Sackgasse geschaufelt hast.
Ich liebe das, wenn es einem gelingt. Ja. Wenn man so einen Satz anfängt zu formulieren und eigentlich gar nicht zu Ende gedacht hat, was man eigentlich sagen möchte, nur so ganz grob den Inhalt. Und dann fängt man irgendwie, keine Ahnung, mit einem falschen Artikel oder sowas an. Und dann überlegt man kurz und kriegt ihn noch sinnvoll zu Ende formuliert. Da fühle ich mich immer wie ein Held.
Richtig. Und die Sackgasse, aus der es nie ein Entrinnen gibt und die mich am meisten ärgern, sind die Hauptsätze nach weil.
Da haben wir schon mal drüber gesprochen, in einer einstelligen Folgenzahl.
Ja, und das stimmt. Das kann sehr gut sein. Neulich hat irgendjemand im Discord was geschrieben, einen Kommentar zu einer unserer allerersten Folgen. Und dazu hatte ich mir gerade eine Handynotiz gemacht, dass ich darüber reden wollte, weil ich vergessen hatte, dass wir es in Folge 4 offensichtlich schon mal diskutiert haben. Ich habe aber leider schon wieder vergessen, was es war. Aber ich glaube, inzwischen ist das auch so, wenn sich jetzt Dinge wiederholen von vor 2 Jahren, dann ist das auch nicht so schlimm. Da haben wir bestimmt eine neue Perspektive dazu gewonnen und die Leute haben das vergessen. Oder das ist so, wie wenn du eine Serie von früher nochmal guckst, mit anderen Kostümen.
Nee, glaube ich nicht, weil wenn du eine Serie von früher mit anderen Kostümen nochmal guckst, dann hast du ja trotzdem den Flair und das Feeling aus der Zeit. Alles, was du konsumierst, ist ja in irgendeiner Form Kind seiner oder ihrer Zeit.
Hast du recht.
Und hier wären das ja so Anteile, inhaltliche Anteile. Und ich glaube, der Unterschied ist, das kommt stark darauf an, also wie dieser Podcast gehört wird. Wenn das die Leute sind, die jetzt wirklich immer die aktuelle Folge hören, quasi mit uns immer on par sind in der Zeit, ich glaube, die stört das nicht so sehr. Aber wenn jetzt Leute vielleicht diesen Podcast neu entdecken und von vorne anfangen und das in kürzester Zeit durchziehen, dann fallen alle Wiederholungen sofort auf. Zumindest ist es bei mir so, wenn ich neue Podcasts entdecke und die von vorne dann höre und dann alle kurz nacheinander.
Richtig. In die Falle sollten wir also doch nicht laufen. Ich bemühe mich. Tim, ich möchte mit dir heute über ganz viele Sachen eigentlich reden. Ich möchte über die Hühner reden. Ich möchte über den Ken Jebsen Podcast reden. Ich könnte auch was zur Star Wars Serie The Mandalorian sagen. Aber ich möchte auch wissen, wie es dir geht.
Oh, jetzt, wo du mir diesen Teaser geboten hast, geht es mir fantastisch. Weil ich über all diese Dinge sehr gerne mit dir reden möchte. Ich habe auch relativ viel theoretisch auf dem Zettel, aber man muss sagen, Kontext, es ist der 24. Juli, 15.54 Uhr. Es ist also früher Nachmittag, möchte ich es noch nennen. Oder Nachmittag, das ist schon normaler Nachmittag, ne? Früher Nachmittag endet um 15 Uhr, würde ich schätzen. Hatten wir das
darüber schon mal? Darüber haben wir schon sehr ausführlich gesprochen.
Die Leute werden.
Aber
werden
wir haben nicht darüber geredet, es gibt diesen doofen Spruch, kein Bier vor 4.
Ja.
Einer von vielen doofen Sprüchen. Das haben wir jetzt nicht beherzigt. Es ist nämlich noch kurz vor 4.
Es ist kurz vor 4 und wir haben uns beide vorher ein kaltes Bier aufgemacht. Ich bringe einen Landgang Pilsner von der Landgang Brauerei. Und das schmeckt mir auch ganz gut. Und wir haben beide heute frei. Und ich habe jetzt beim letzten Mal ja von dem ganzen Stress gesprochen, den ich aktuell habe. Der ist jetzt nicht mehr ganz so ausgeprägt. Entsprechend bin ich sehr guter Dinge und sehr entspannt und freue mich, dass Wochenende ist und dass wir diesen Podcast aufnehmen. Also kurzum, mir geht es sehr gut.
Schön. Lief also auch gut, deine letzte Prüfung? Gehört eigentlich nicht in Podcast, aber...
Ja, lief sehr gut.
Sehr schön.
So kann man es sagen. Danke der Nachfrage. Über welche dieser vielen Dinge, die du gerade angeteased hast, würdest du denn gern zuerst sprechen?
Am liebsten tatsächlich über die Hühner.
Ja.
Ich versuche das kurz zu halten, weil der Podcast so viel Hühnerthematik hat. Aber ja. Es ist ein Ding, sag ich dir. Ich merke das jetzt, wo die wieder da sind und sie sind wieder richtig da. Wir haben wieder 5 neue Hühner. Die Vorgeschichte für die ganzen Folgen dazwischen nicht gehört haben. Ich habe Hühner, die sind gerettet. Ich habe das schon alles x-mal erzählt, aus schlimmen Legebetrieben. Ursprünglich hatten wir 4, dann sind 2 vom Habicht geholt worden. Dann waren noch 2 über, dann haben wir sie mit 3 anderen aufgefüllt. Dann hat alle 5 der Fuchs gerissen. Das war richtig schlimm. Ich habe darüber ausführlich berichtet und gejammert und mich beklagt. Ich habe mich inzwischen mit vielen ausgetauscht, auch im Urlaub waren ja Hühner. Und die hat auch nochmal gesagt, man, ihr müsst auch Pech gehabt haben. So ein Fuchs, wenn der kommt, der holt eigentlich so ein Huhn. Und das war's dann. Und dann kommt er auch nicht wieder so schnell.
Witzigerweise wurde ich gerade neulich angeschrieben von einer guten Bekannten, dass sie mal zum ersten Mal in den Podcast reingehört hat und direkt die Folge erwischt hat, wo wir gleich von den toten Hühnern erzählen, was sie, glaube ich, leicht abgeschreckt hat aus nachvollziehbaren Gründen.
Menschen und Emotionen, und das ist doch wunderbar.
Das stimmt, aber das erwartet man ja nicht, wenn man mal...
Nee, das stimmt. Also heute sind die Nachrichten eher gut. Oh, da ist ein geiler Käfer gerade gelandet. Heute sind die Nachrichten gut, denn die neuen Hühner sind erstaunlich gut drauf. Die kommen aus so einem 100.000-Hennen-Betrieb und man hat denen am Anfang schon sehr die Irritation angemerkt, also die wussten nicht, wo sie schlafen sollen, die haben irgendwie überall die Eier hingelegt und auch sehr wenige und kleine Eier gelegt und waren so ein bisschen komisch drauf, aber haben sich in so kurzer Zeit gemacht und haben jetzt schon alle eine Persönlichkeit und sie sind da hinten im Garten und sie genießen es so und sie buddeln sich ihre Sandbäder und das ist so richtig, ich habe am Anfang gedacht, scheiße, nach Lotte und Elefant kann ich keine Beziehung mehr zu anderen Hühnern aufbauen. Aber jetzt ist es so, dass ich denke, ich bin so froh, dass ich diese 5 Kollegen habe und sie sind irgendwie alle cool und besonders und ich habe eine viel größere Nähe zu denen als zu den 3 Weißen nach 2 Monaten jetzt schon. Weiß nicht genau, woran es liegt und ich freue mich, ich merke einfach, dass ich richtig gerne Hühner habe. Ich gehe da gerne hin und guck nach denen, ich beobachte die, ich sorge mich um die, das ist toll.
Du machst gerne nachts die Tür zu.
Ich mache gerne nachts die Tür zu. Ich habe einfach was gefunden. Und natürlich warten auch unsere ZuhörerInnen auf die neuen Namen. Das mache ich diesmal ganz kurz. Wir haben 5 Hühner und sie heißen Oscar. Oscar, nach dem Hund von TKKG benannt. Mhm. Ist ein sehr sympathisches Tier. Ein Einzelgänger, aber ein sehr friedliches, zugewandtes, offenes und neugieriges Huhn. Dann haben wir Schoko. Schoko hat einen riesengroßen Kamm, der gefühlt seinen ganzen ihren ganzen Kopf runterdrückt. Und ich dachte am Anfang, das muss der Chef sein, aber ist eher etwas scheu und ist aber kulinarisch das interessierteste Huhn, hat am meisten neue Dinge schon ausprobiert.
Darf ich dich ganz kurz auf dein generisches Maskulinum hinweisen, welches du gerade sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt hast? Du hast erst gegendert, dann hast du das Pronomen verändert, als du merktest, dass Schoko ein Mädchen ist, und dann hast du trotzdem gesagt, der Chef.
Ja. Ja, das ist schwierig bei den Hühnern. Wir geben den Hühnern aus irgendeinem Grund häufig männliche Namen und sobald die einen männlichen Namen haben, ist es der.
So wie Schoko ein männlicher Name ist.
Ja, aber Schoko wirkt halt wie ein Hahn, weil der so einen krass fetten Kamm hat. Der Hahn. Der Schoko. Ich komme da nicht mit klar, das geht in meinem Kopf alles Kraut und Rüben. Ist gut. Einfacher ist es bei Bibi Fops Klick.
Ist das auch ein Huhn?
Oder auch Mimi.
Nochmal, wie heißt das?
Mimi? Fopsklick.
Fopsklick. Ich dachte erst, du willst mir eine Website empfehlen, wo man coole Sachen machen kann.
Nee. Mimi Fopsklick ist ein Huhn, benannt nach einem Käfer aus dem Urlaub, den die Kinder gefunden haben und Mimi Fopsklick genannt haben. Und kurz auch Mimi genannt. Und Mimi ist absolut das Terrorhuhn, das alle anderen in die Schranken weist. Und
Elefant 2.
Aber krass mit dem Volume-Regler hochgedreht. Also morgens sitzt Mimi Fopsklick auf der Stange und die 4 anderen Hühner sitzen auf dem Legenest zusammengekauert in Ehrfurcht vor Mimis Schreckensherrschaft. Mimi verfolgt die und verdirbt den Spaß an allem, aber ich glaube, das gibt sich schnell. Sehr toughes Huhn. Dann haben wir Pikmin. Eigentlich Pikmin, weil es das Videospiel Pikmin gibt, das meine Kinder sehr gerne mögen, aber mein Sohn hat auf Pikmin bestanden. wie Batman und so. Und Pigman ist ein Ausbruchskünstler. Aha. Der kann durch Wände gehen.
Ja, weil er die Loks pickt, ist doch logisch.
Ist ein Lokpicker. Ist der Pigman. Und das letzte Huhn heißt Papa Pichu. Benannt nach dem pieksigen Dornenstrauch aus Monkey Island 3, an dem Guybrush Threepwood sich piekst. Und dann sagt er, aua, außer man liest vorher ein Schild, auf dem steht, dass das der Papapichu-Baum ist, der nach dem einheimischen Wort Papapichu, was aua bedeutet, benannt wurde. Dann sagt er nämlich Papapichu und fortan sagt er immer im gesamten Spiel, aber nur wenn er das Schild gelesen hat, immer wenn er eigentlich aua sagt, Papapichu. Was sehr, sehr, sehr cool ist. Und das Huhn hat einen verletzten After, eine verletzte Kloake gehabt, eine Wunde da dran, die wir mit Bepanthencreme versorgt haben. Und weil wir dachten, das muss ziemlich schmerzen, wenn die Kloake, aus dem ja auch die Eier kommen und alles, wenn die aufgerissen ist, haben wir das Huhn Papa Pichu genannt.
Okay, das werde ich mir nicht im ersten Durchgang merken. Nein,
kurzum, Oscar, Schoko, Mimi Fops Click, Papa Pichu und Pigman.
Pigman. Pigman war natürlich jetzt die einmalige Chance, aus Pigman Chickman zu machen, um doch noch einen Hühnernamen mit einem Pan zu haben.
Liebe Laura. Laura ist richtig, ja?
Laura ist richtig.
Liebe Laura, ich muss ja ein bisschen Abbitte leisten, denn genau genommen ist Pigman ja auch eine Art Hühnerwortspiel im Namen. Pigman.
Ja.
Weil es pickt.
Ja, stimmt. Ja, stimmt.
Insofern, natürlich. Ich habe mir auch nochmal die Liste von Laura angeguckt. Ich fand die gar nicht schlecht. Es war zwar der falsche Bereich sozusagen, aber darin waren einige echt gute Ideen dabei. Also
falsches Genre.
Also ich bin happy.
Hühnernamen-Genre.
Ich bin glücklich, wieder Hühner zu haben. Es gibt mir viel, bereichert mein Leben und ich möchte es nicht mehr missen. Gute Entscheidung.
Gute Entscheidung. Ja, das freut mich sehr. Ich finde Tierliebe bei anderen Menschen zu sehen, ist immer sehr wholesome. Was heißt wholesome auf Deutsch?
Das haben wir schon mal drüber geredet. Das ist einfach ein schönes Wort. Aus dem Englischen, was man
schlecht übersetzt.
Man kann sagen, sowas wie herzerwärmend oder
ja.
Ja.
Ja,
wahrscheinlich das.
Es geht in die Richtung. Okay, das ist der Startschuss für die neue Staffel Die Hühner.
Die Hühner, Benny und die Hühner.
Benny und die Hühner, Benny und
aber, seine Chicks. Sag mal, apropos Tierliebe und Wholesamigkeit und so weiter. Möchtest du vielleicht einmal kurz die Geschichte erzählen von deiner Freundin und der Katze aus Altona?
Ich weiß nicht, welche Geschichte du meinst.
Das gibt's doch nicht. Denn als wir die Dohle hatten, ne, die Tüte voll Dohle.
Ja.
Da sind ja meine Frau und deine Freundin zusammen zum Polizeirevier gefahren und haben Frau Krüger die Dohle in die Hand gedrückt.
Richtig.
Übrigens haben wir die Hühner am Tierheim Süderstraße abgeholt und ich habe kurz überlegt, ob ich da mal anfrage, ob die Dohle angekommen ist. Ob Frau Krüger Wort gehalten hat oder ob sie sie einfach hinten wieder aus dem Polizeirevier rauskomplimentiert hat.
Habe ich mich aber noch nicht getraut. Sie ist immer noch eine Ausnüchterungszelle.
War übrigens auch krass, als wir die abgeholt haben, da waren hunderte von Leuten, weil das ja so eine Riesenhühnerrettung war. Da waren so viele Leute, so eine geile Stimmung. Es war so eine Mischung aus wir retten die Welt und Festival.
Oh
so,
ja.
Ganz viele Leute, es war super Wetter, standen da und haben gegenseitig miteinander gesprochen und alles war so, und alle taten was Gutes und alle fühlten sich gut. Und als ich übrigens ankam, bei der Ausgabe der Hühner, hat mir so eine Frau angesprochen und sagte, sag mal, bist du nicht der mit dem Video? Die Haare erkenne ich wieder. Ich habe immer das Video geguckt und habe immer gedacht, Mann, hat der tolle Haare.
Welches Video meinst du
denn? Das Video von mir und den Hühnern auf YouTube. Meine Hühner. Das habe ich der einen geschickt von Rettet das Huhn. Und die hat das offensichtlich im Kollegenkreis verteilt.
Geil.
Und jetzt werde ich auf der Straße schon angesprochen auf meine geilen Haare aus dem Video, weil ich so ein Typ
bin. Geiler YouTube-Fame.
Ja, das ist mir noch nie passiert.
Seit Jahren arbeiten wir dran. Scheiße.
Also, was war jetzt? Die Dohle. Ach so, und bei der Dohlen, beim Dohlentransport erzählte deine Freundin meiner Frau die Geschichte, wie sie in Altona eine Katze gerettet hat. Und das war eine mega geile Geschichte.
Ja, findest du? Ich glaube, ich krieg die aber gar nicht gut zusammen. Es ist ja nicht mal meine Geschichte. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe sie ja auch nur gehört.
Also, wenn ich du wäre, hätte ich die längste Podcast erzählt.
Nee, dazu fehlen mir die Details, um das auch an einem guten roten Faden. Jetzt muss ich aber natürlich ganz kurz erzählen, was los war. Eine streunende Katze, ach so, du meinst, das wegen des Endes ist das ganz, ganz cool, ne?
Nee, ich finde überhaupt, ja, aber, ja, genau,
Eine
das ist
streunende Katze war bei der Arbeitsstelle meiner Freundin direkt am Bahnhof Altona. Für Nicht-Hamburger ein sehr großer, etwas unübersichtlicher, hektischer Ort, wo viele Menschen durchrennen, weil da auch Fernbahnverbindungen sind und außerdem ist es auch ein Tummelplatz für wohnungslose Menschen und Straßenmusiker und Bettler und so ein bisschen Szene-Stadtteil, aber auch echt zumindest an dem Ort unangenehm, finde ich jedenfalls, weil es da irgendwie
unangenehm
so diesen.
hektisch. Ach so,
Ja,
ja.
genau. Und laut ja, voll und ich weiß aber nicht genau, wo ich hin muss und sich dann in diesen Mengen und die von A nach B hetzen zurechtzufinden, finde ich irgendwie immer etwas anstrengend. Aber das könnte auch das fortgeschrittene Alter sein. Jedenfalls war da eine Katze im Innenhof, wo ihr Büro hinten rausgeht und die war da irgendwie schon also mehrere Tage in Folge und hat immer gemaunzt und hat sich aber nicht wegbewegt. Und irgendwann ist dann meine Freundin da runter in den Innenhof und hat ja anhand dessen, wie zutraulich sie theoretisch ist, gemerkt, dass sie wahrscheinlich irgendwo ausgebüxt ist. Und dann hat sie da Fotos von der gemacht und hat sich extra ein Facebook-Konto neu erstellt. Um in solchen Gruppen das zu posten. Hier kennt jemand diese Katze, hat die schon mal jemand gesehen? Und dann haben sich irgendwie die Leute ganz schnell mit ihr verbunden und meinen, ja, die habe ich auch schon mal gesehen, da habe ich auch schon mal Bescheid gesagt und ich habe schon mal versucht, sie anzulocken, aber dann wollte sie doch nicht, habe sie nicht bekommen und keine Ahnung. Und letzten Endes war es dann so, dass sie mit einer anderen, die sie da irgendwie kennengelernt hat, die da auch arbeitet, gemeinsam diese Katze fangen konnten, nachdem sie mehrere Tage zutraulich gemacht haben mit so Futter und Leckerlis. Und dann hat es sich herausgestellt, dass das eine Katze ist eines jungen Mannes aus Schenefeld, was locker, keine Ahnung, 30 Minuten Bahnfahrt entfernt ist. Eine Katze, die vor 6 Monaten weggelaufen ist.
Nicht gerade der
Also die
Mittelpunkt
hat
der Szenewelt, das Schenefeld.
So, so hat uns das doch fettes Brot beigebracht. Genau, und da, das heißt, diese Katze Bruno, hieß sie, hat da 6 Monate auf der Straße gelebt, offensichtlich erfolgreich,
Von
und
Schenefeld
wurde
nach
dann
Altona.
und ist von Schenefeld nach Altona getrampt oder
Gereist mit der Bahn
gerannt oder
vielleicht.
vielleicht ist sie in die Bahn gestiegen, vielleicht ist sie wirklich die Strecke gelaufen nach und nach. Ja, und so gab es dann ein Happy End. Aber das hat sich über bestimmt 2 Wochen, 3 Wochen
Ja,
hingezogen
das ist
und
doch das Geile. Und irgendwie gab es am Ende doch so eine, also erstmal war der Besitzer ein bisschen merkwürdig wohl, weil der irgendwie gesagt hat, ja, könnte die schon sein, keine Ahnung, und sehr unemotional dabei war und die irgendwie auch gar nicht so richtig unbedingt zurückhaben wollte. Und am Ende sind die sich doch so ein bisschen in die Arme gefallen, weil sie es nach der ganzen Zeit geschafft hatten, diese Katze against all odds zu vermitteln.
Ja,
Also,
das
da
stimmt.
kommt
Sie
eine Katze,
der
reist von Schenefeld nach
Mitarbeiterin,
Altona, ist ein halbes Jahr da und sie checkt das, weil sie beobachtet und merkt, irgendwas ist nicht mit in Ordnung. Es kann ja auch einfach irgendeine Katze sein, die da wohnt. Aber sie hat es gemerkt, hat
ja.
daraufhin das gestartet, über Facebook und Aufruf und Austausch mit anderen und dann ein Erfolgserlebnis am Ende gehabt. Ich finde, das ist so eine schöne, tolle Geschichte, die auch super viel über deine Freundin Positives sagt, dass du irgendwie bereit bist, wie sagt man, the extra mile zu gehen, um irgendwie da, also dass das am Ende von Erfolg gekrönt ist, das fand ich richtig toll.
Ja, du hast recht. Man muss da wahrscheinlich begeistert davon erzählen. Ich habe jetzt halt die Geschichte auch schon so oft gehört, die ist jetzt irgendwie no news, weil die wurde natürlich in der Folge sehr häufig erzählt und ich war oft dabei, wenn immer wieder
Ja,
neue
gut.
Leute diese Geschichte erzählt bekommen haben. Aber im Grunde hast du recht mit allem, was du sagst. Es ist schon eine gute Story, auch weil die irgendwie sich so lange hingezogen hat. Und ich glaube, und ich habe die Theorie, wenn unsere Katzen hier nicht wären, wäre das alles nicht passiert, weil bevor, also es sind meine Katzen, ich habe sie mit in die Beziehung gebracht und es sind die Stiefkatzen meiner Freundin. Und sie hatte vorher eigentlich nichts mit Katzen am Hut. Also die war auch eher so, nee, ist jetzt nicht so, ich bin eher Hundetyp und mit Katzen habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht. Die sind bla bla bla, was man halt alles sagt, wenn man Katzen
Ja.
nicht mag. Und dadurch, dass sie jetzt aber seit ja, 2,5 Jahren mit den Katzen zusammenwohnt und jetzt sie auch wirklich richtig adoptiert hat, auch emotional, hat sie auch ein anderes Verhältnis zu Katzen insgesamt gewonnen. Das war bei mir ja auch so. Bevor ich die hatte, konnte ich auch mit Katzenvideos im Internet nichts anfangen und seitdem bin ich Fan.
Siehst du, und ich habe nie was mit Hühnern und so weiter. Ja, die persönliche Bindung. Nee, das ist toll. Das hat mir sehr gut gefallen, diese Geschichte. Und ich war ganz überrascht, dass du mir die noch nie erzählt hattest. Aber kann ich verstehen, wenn man die irgendwie ständig hört und das ist so, dann ist irgendwie, das ist nicht mehr so eine krasse Story. Ist jetzt auch nicht so, dass ich da die Geschichte musst du jedem erzählen. Ich habe nur gedacht, das ist ein tolles Beispiel dafür, wie so ein gewisses aus diesem grauen Trott und aus jeder kümmert sich um sich, dass einfach, wenn Leute mal ein bisschen links und rechts gucken und dann irgendwie interessiert sind und beobachten und Sachen zusammenpuzzeln und so, das finde ich sehr sympathisch.
Ja, ist es. Hast du recht.
The Mandalorian ist eine Star Wars Serie.
Halt, stopp. Ich möchte einmal ganz kurz als kleinen Mini-Hype-Callback sagen, ein Zitat von Billie Eilish von irgendwie vor ein paar Tagen, was sie bei Instagram gepostet hat. Falls ihr noch kein vollständiges Bild von dieser Person erlangen konntet, vielleicht wird es jetzt abgerundet. Hat sie einfach nur ein Bild von sich gemacht, so ein Selfie, und hat da einfach nur draufgeschrieben in großen Buchstaben: Get vaccinated, you stupid fucking idiots. Das fand ich so schön, da wollte ich dir von erzählen, weil ich mir sicher bin, dass du es natürlich nicht mitkriegst. Und dass diese Frau doch noch sympathischer macht als ohnehin schon.
Ach kacke, ich hatte auch einen Call, weil ich habe gerade eine Folge gehört. Was war denn das? Da wollte ich auch noch was zu sagen. Das war die Folge alles über Badezimmerrituale. Kriege ich nicht mehr hin. The Mandalorian ist eine Star Wars Serie. Ich will da gar nicht lange
auf Disney Plus.
Auf Disney Plus zu sehen. Ich will da gar nicht lange drüber reden. Ich finde Star Wars, ich bin kein Star Wars Fan. Ich mag die Filme nicht. Ich finde das Universum schon gut. Aber ich habe das mal geguckt, weil viele Leute gesagt haben, es ist einfach irgendwie eine geile Western-Serie, ist cool gemacht, guck die mal. Und mir sind zwei Sachen dabei aufgefallen, die ich irgendwie interessant fand. Das eine ist, die umarmt ja genau wie die meisten anderen Sachen sehr den Star-Wars-Look. Hat diese typischen Überblendungen, die du sonst in keinem Film und keiner Serie siehst, so wo das Bild von links nach rechts geschoben wird. Und du siehst sofort, die Welt ist Star-Wars. Das ist das Star-Wars-Universum.
Ja, man muss aber auf jeden Fall kurz dazu sagen, es gibt ja verschiedene Star-Wars-Looks, aber das ist der Star-Wars-Look der alten Originaltrilogie,
richtig,
die allgemein als beste und beliebteste gilt.
Das stimmt.
Ja, in den anderen beiden Trilogien anders, wobei die neue es auch am Anfang ein bisschen versucht hat, aber nicht so geil hingekriegt hat wie The Mandalorian.
Das stimmt, aber für mich ist das tatsächlich, ich habe die 1 bis 3 macht es auch ein bisschen, machen ja auch die Überblendung, aber du hast recht, da ist es dieses bunte CGI-Feuerwerk, während das andere so ein bisschen nach haptisch,
gritty.
Ja, gritty, aber auch nach aus echten Materialien besteht. Und was mir aufgefallen ist bei der Serie, wenn du andere Serien guckst, kannst du dir häufig vorstellen, wie das Set aussieht. Du kannst dir vorstellen, das sind Menschen, die verkleidet sind, kostümiert sind oder sonst was. Da haben Set-Designer was gemacht, aber das sind echte Orte in der Welt. Und bei Star Wars fällt mir das super schwer, weil die das schaffen bei Mandalorian und in den alten Filmen, irgendwie einen Look zu schaffen von Orten, wo ich mich nicht diesen Blick haben konnte, wie sah das wohl in echt aus, als sie das gefilmt haben. Die haben so eine typische Architektur, die haben diese Türen, die sehr eckig sind zum Beispiel, und die haben auch einen bestimmten Farbfilter immer drüber. Und das fand ich erstaunlich, dass die wirklich richtig gut diese Illusion hinbekommen. Das ist ein anderer Ort und du glaubst es sofort. Und das hat ganz, ganz tollen Effekt, finde ich.
Möchtest du einen Fun-Fact dazu hören?
Ja.
Bei der Original-Star-Wars-Trilogie war es natürlich so, dass sie an diesen Orten waren und so. Das ist ja ganz klar. Da gab es ja diese ganzen technischen Möglichkeiten so noch nicht. Und bei The Mandalorian, das ist in der, ich sag mal, Filmtechnikbranche eine ziemliche Pionierserie, weil sie als allererstes eine neue Technik benutzt hat, die über kurz oder lang den Greenscreen ersetzen wird. Nämlich haben die ihre Sets reingebaut in die Mitte von allumfassenden Bildschirm und die sind so programmiert, dass je nachdem aus welchem Winkel die Kamera auf die Bildschirme fährt, wird halt ein bestimmter Hintergrund projiziert, in echt sozusagen, nicht einfach nur im Nachhinein im Computer.
Das heißt, die Schauspieler konnten das sehen?
Genau, die Schauspieler können das sehen. Das macht es halt auch aus Schauspielerperspektive oder Schauspielerinnenperspektive sehr viel leichter, sich Sachen vorzustellen. Und es sieht einfach deutlich echter und organischer aus, als wenn das alles nur so Greenscreen-Hintergründe sind.
Das ist ja cool.
Ja,
das ist ja cool.
Kann man sich YouTube-Videos vom Making-of angucken.
Natürlich, ich mochte immer den Star Wars Look und die Musik und die Schauplätze und so. Ich fand halt die Filme einfach schlecht, auch die alten. Also nicht schlecht, aber irgendwie haben die mir nicht viel gegeben. Aber das hat mich immer angezogen und fasziniert, und bei der Serie habe ich das ganz doll gemerkt, wie gut die das gemacht haben. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, wie erfrischend ich es fand. Das war so ein Abend, da hatte ich nicht auf nichts Bock, war mir alles zu anstrengend. Das ist, ich habe nur eine Folge gesehen, aber vom Gefühl her eine Serie, die keinen besonderen Anspruch hat. Die ist nicht super intelligent oder kontrovers oder schneidet bestimmte Themen an. Und sie fällt auch in so, ich sag mal, klassische Erzählmuster ab. Es ist nicht eine moderne, woke Serie, sondern sie ist, geht darum, dass er ein krasser Badass ist, dass er einsilbig ist, dass es One-Liner gibt, dass krasse Kreaturen Leute auffressen und so. Und das ist halt alles so ein bisschen hart und so 80er Jahre, habe ich fast das Gefühl, mäßig. Aber weil die Serie irgendwie nicht dumm ist trotzdem und gut geschrieben ist und gut gefilmt ist, war das irgendwie so Freizeit fürs Gehirn auf gute Art. Weißt du, was ich meine? Fürs
Gehirn. Ja.
Das war so ein bisschen, ohne dass ich irgendwie angewidert war von Sexismus oder Macho-Scheiße oder übler Darstellung oder so, hatte ich irgendwie das Gefühl, fand ich gut. Kann ich schwer anders beschreiben, aber so ein bisschen wie etwas, was ich eigentlich aus heutiger Sicht schlecht finden würde, wenn es so gut gemacht ist, kann ich es anerkennen und wertschätzen als Genre-Kommentar oder so ähnlich.
Ja, also ich weiß, was du meinst. Das wird sich noch ein klein bisschen verändern im Laufe der Serie, kann ich dir sagen. Also sie wird nicht woke, aber sie wird auf jeden Fall, wie soll ich das sagen? Sie wird so divers, auch noch in der Besetzung insgesamt, dass man einfach merkt, dass das nicht unbedingt eine Serie aus den 70er, 80er Jahren ist, auch wenn da ganz viele Anleihen sind. Und das aber so relativ, also nicht relativ, sondern komplett kommentarlos. Also das, wie es ja auch vielleicht idealerweise sein sollte, gerade in so einer Serie, die jetzt nicht den Anspruch hat, zu gesellschaftlichem Diskurs anzuregen.
Aber das finde ich okay. Weißt du, wenn das einfach eine coole Action-Serie sein will, ohne dass sie so Tropes wiederholt. Also es waren jetzt irgendwie, glaube ich, ausschließlich Männer in der Folge, die ich gesehen habe, so ungefähr. Aber, und dann gibt's halt so Szenen, dann kommt er irgendwo rein und dann wird er bedroht und er ist einfach cool und sagt, ich 4 gegen 1, das sind, I like the odds, so, ich bin ein geiler Typ, ich mache euch alle platt und so. Aber es war alles geschmackvoll irgendwie. Das ist gut. Gucke ich gerne weiter, glaube ich.
Und mir ist aufgefallen, so in der Machart, die ist ja sehr an Western angelehnt.
Genau.
So wie ganz ja vieles in der Original Star Wars Serie, also Trilogie auch, zumindest vom ersten Teil. Und ich finde, was man aber merkt, und das macht sie vom Gefühl her etwas moderner im Verlaufe der Serie, gerade in der ersten Staffel, dass man das Gefühl hat, das ist so vom Spannungsbogen ganz toll aufgebaut wie ein Videospiel. Es gibt die eine Hauptmission, und dann auf dem Weg dahin passieren immer irgendwelche Dinge, die seltsam sind, was dann so Nebenquests aufmacht. So, oh, jetzt ist das Schiff kaputt, jetzt sind wir auf dem Planeten gestrandet. Ja. Jetzt haben wir eine Folge Zeit, das zu reparieren, damit es in der nächsten Folge weiter Richtung Hauptmission geht. Das ist sehr, sehr, sehr auffällig und manchmal auch ein bisschen, ja, also so, dass man es nicht so richtig ernst nehmen kann, aber dadurch, wie du sagst, dass alles so gut gemacht ist und so hohe Schauwerte hat und einfach unterhaltsam ist beim Gucken, verzeiht man das gerne. Und es ist ein ganz tolles Serienerlebnis. Die zweite Staffel noch besser als die erste, meiner Meinung nach. Ich weiß gar nicht, ob das eine kontroverse Meinung ist oder nicht. Aber da hast du noch schöne Sachen vor dir und ich möchte sie auch allen Leuten empfehlen. Es kommt später noch ein weiblicher Charakter, der eine relativ große Rolle spielt, also eine wichtige Hauptrolle fast einnimmt und die auch in der noch nicht erschienenen und auch noch nicht fertig gedrehten dritten Staffel vorkommen sollte. Die hat sich aber ich weiß nicht ganz genau zu was, aber die hat sich, die hat schlecht getwittert, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob das Klimawandel war oder Corona-Leugnung oder so, irgendwas in die Richtung, und dann wurde sie zack sofort rausgeschmissen. Also sie wird nicht mehr in der dritten Staffel auftauchen.
Also die Rolle vielleicht schon, aber nicht die Schauspielerin.
Ja, oder also ich kann mir vorstellen, dass sie das dann irgendwie umschreiben, dass die dann einfach keine Rolle mehr spielen. So ein bisschen wie bei Kevin Spacey.
Was macht der eigentlich? Hast du von dem nochmal was gehört?
Naja, der ist ja nochmal wahnsinnig geworden in der Öffentlichkeit und hat
der hat doch dieses krasse
Interview gegeben. Ich weiß aber den genauen Inhalt nicht. Also wo er, oder er hat irgendwie so ein Video gemacht von sich, was er bei YouTube oder so hochgeladen hat.
Wo er in der Küche steht irgendwie und irgendwas zubereitet und so ein bisschen im Prinzip seine Rolle aus House of Cards fast aufnimmt. Aber trotzdem als Kevin Spacey spricht und irgendwie so am Ende sowas in die Kamera sagt wie, das war noch nicht alles oder ich komme wieder oder irgend sowas.
Ja, aber ich glaube, seitdem kam nichts. Zumindest nicht, dass ich es mitbekommen hätte.
Ja, Kevin Spacey, meine Güte. Hier ist ein Ei übrigens. Ein Ei von einem Huhn, habe ich eben ausgeholt. Wunderbar.
Wunderbar.
Bald gibt's wieder Lieferung.
An dich. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Okay, und gab es nicht noch irgendein drittes Thema, was du vorher
gesagt hast? Ken Jebsen natürlich.
Ah ja, natürlich, Cui Bono. Ich habe viel Werbung gemacht im letzten Podcast und du hast auf mich gehört. Es passiert nicht immer, wenn ich dir Sachen empfehle, aber umso mehr freue ich mich, wenn es diesmal funktioniert hat. Und soweit ich das bisher weiß, bist du positiv in deiner Einstellung diesem Podcast gegenüber.
Ja, fast ausschließlich. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, ist, dass er What the fuck happened to Ken Jebsen als Untertitel hat. Und am Anfang und am Ende jeder Folge kommt so ein Disclaimer, wo gesagt wird, wer ist der Produzent, wer hat das gemacht, wer hat das gemacht. Die geben sich sehr viel Mühe, sehr korrekt und ordentlich und seriös zu arbeiten, obwohl er auch so ein etwas so eine jugendliche Machart hat. Und mit dieser bierernsten Stimme sagt er am Anfang immer, Cui Bono, what the fuck happened to Ken Jebsen? Ja, wurde produziert von. Und jedes Mal bin ich über diese Betonung gestolpert. Aber gut, das ist ein Detail. Du hast es ja eigentlich schon gesagt. Es ist ein Podcast darüber, wie der Radio- und TV-Moderator Ken Jebsen, der immer schon nach Anerkennung und Aufmerksamkeit und Reichweite gelächzt hat und irgendwas zwischen genial und wahnsinnig war, immer tiefer abgedriftet ist, sich hat instrumentalisieren lassen und sich nicht daran gestört hat, dass ihm, obwohl er eigentlich sich selber als Linker immer bezeichnet hat, dass er von rechts und aus Russland und sonst woher Applaus und Zuwendung bekommen hat. Wie das passiert. Aber eigentlich finde ich den Podcast gut, gar nicht so sehr als Porträt von Ken Jebsen, das ist auch interessant, sondern weil es wirklich ein guter Kommentar dazu ist, wie das funktioniert. Wenn du einfach nur die Medien verfolgst, dann siehst du, okay, da ist eine Corona-Leugner-Demo und da sind halt Leute und da sind jetzt auch ein paar Menschen dabei, die vielleicht aus der Mitte der Gesellschaft kommen und das ist irgendwie alles schlimm. Aber obwohl man das alles weiß, ich habe nicht das Gefühl, dass ich durch den Podcast was wirklich Neues gelernt habe, ist dieses Nachzeichnen über Jahre hinweg doch nochmal ein sehr gutes Beispiel dafür, gerade weil so sauber journalistisch gearbeitet wird, wo eigentlich die Gefahr liegt für so eine Demokratie. Und ich finde, eigentlich ist das Zielpublikum von diesem Podcast so OberstufenschülerInnen. Weißt du, wenn ich, auch wie sie es alles erklären, immer wenn sie was machen, machen sie einen Einschnitt und sagen, Moment, wir müssen hier erstmal Antisemitismus klären. Moment, wir müssen hier erstmal dafür die Grundlage klären. Was ist das eigentlich? Und der ist so aufbereitet, dass ich das Gefühl habe, ohne Vorwissen, also wenn ich das als 16, 17-Jähriger gehört hätte, wäre das für mich, glaube ich, hätte das ein Fenster aufgemacht und hätte das eine andere Perspektive auf viele Dinge gegeben.
Und das ist genau das, was ich meinte mit, dass man spätestens nach der fünften Folge potenziell einen neuen Blick auf die Welt bekommt, also eine veränderte Weltsicht. Gerade, ich würde ja uns beide als Menschen bezeichnen, die recht aufmerksam sich durch die Nachrichtenwelt bewegen und deswegen so diese Grundprinzipien einem nicht fremd sind und man kriegt sie mit und man konsumiert sie und wir reden ja auch darüber. Das machen aber natürlich nicht alle Menschen. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da einige Leute gibt, die auch, also ich kann das total nachvollziehen mit den Oberstufenschülern, aber ich glaube, dass das nicht nur für junge Leute interessant ist potenziell, sondern auch ältere, die ein bisschen eher scheuklappig durchs Leben laufen.
Das glaube ich auch, aber ich glaube, bei dieser Zielgruppe Oberstufenschülerinnen hast du tatsächlich Also das scheint mir dafür fast gemacht zu sein. Also das ist, da hast du, glaube ich, wirklich den größten Effekt potenziell.
Das kann ich mir vorstellen,
ja. Und zwar, weil es so gemacht ist, dass es auch für jüngere und nicht so erfahrene Menschen super gut das nachvollziehbar macht. Und was für mich der größte Wert des Podcasts ist, ist, dass er eigentlich nicht sagt, guck mal, die Arschlöcher, Verschwörungsidioten und sonst was, sondern dass er eher zeigt, wie das passieren kann, sodass man fast schon, weil sie ja auch Leute zu Wort kommen lassen, die daran glauben oder daran so ein bisschen glauben, dass man eher ein Verständnis entwickelt und überlegt, was ist eigentlich nötig und warum ist es eigentlich so schwierig, das aufzubrechen und was muss man eigentlich tun? Man muss lange argumentieren, man muss mit den Leuten ins Gespräch gehen. Und was ich richtig stark fand, war irgendein Kommentar, da haben sie gesagt, auf den ganzen Corona-Demos, oder da hat er gesagt, als Macher des Podcasts, wer einmal mit, dass da Leute zum ersten Mal unerfahrene Demonstranten mit Wasserwerfern, mit vielleicht Pfefferspray, mit Gummiknüppeln in Kontakt gekommen sind. Das sind jetzt nicht, ist jetzt nicht die Antifa, die das jedes Wochenende erlebt und darauf geil ist, sondern das sind halt Leute, die das zum ersten Mal erleben. Und da war ein sehr kluger Kommentar, wer das einmal erlebt hat, der vergisst es so schnell nicht. Und der ist vielleicht auch nicht so leicht, da wieder rauszuholen. Und wenn es jetzt darum geht, warum verbietet der Innensenator von Berlin die Demo nicht? Und warum haben die da nicht die ganze Polizei reingeballert und einfach mal gnadenlos mit den Wasserwerfern reingeschmissen? Dann ist das eine Perspektive, die ich noch nie hatte, dass ich dachte, ja, vielleicht denkt sich auch die Polizei und ein Innenminister oder eine Innenministerin auch, ja, okay, das sind Leute, wenn wir da jetzt reingehen, dann haben wir die für immer verloren und dann haben wir eine viel krassere Radikalisierung noch. Und das musst du auch mit abwägen. Und solche Gedanken fand ich richtig gut.
Na, ja, das passt ja auch ein bisschen, da haben wir ja auch hier drüber gesprochen, dass der teilweise Wasserwerfer da waren, aber nicht eingesetzt wurden, weil die Leute mit ihren Kindern im Arm da standen. Ja. Wo es sich natürlich sehr schnell sagen lässt von außen, ey, ihr dummen Wichser, warum nehmt ihr eure Kinder mit auf so eine Demo, wo es ja relativ klar ist, dass die nicht zwangsweise in ruhigen Bahnen verlaufen wird.
Richtig.
Das muss ja auch diesen Menschen klar sein. Gerade wenn sie daran glauben, dass die jetzt die gerechtfertigte Revolution gegen den Unterdrückerstaat führen.
Ja.
Das ist alles Symptom davon. Ich möchte mich trotzdem ganz kurz vor dieser von deiner Aussage gerade distanzieren, die generell Antifa in dieses Extremistenspektrum gerückt hat, zumindest indirekt. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die sich bei der Antifa engagieren, die das genau mit den richtigen Mitteln tun und auch mit der richtigen.
Ich habe nur gesagt, dass die Antifa potenziell mehr Demonstrationserfahrung hat und vielleicht so ein Wasserwerfer und Antifa-Typen nicht noch weiter in die.
Hast gesagt, die das ja. dass sie das jede Woche erleben und geil darauf sind.
Okay, die Leute gibt es aber auch.
Die gibt es auch.
Und das Gleiche habe ich gedacht für. Die Maßnahmen an sich, da hast du irgendwas Kluges neulich auch in einem Podcast zugesagt, dass die ja auch überlegen müssen, wenn jetzt irgendwie, du hast gesagt, als es darum ging, Regeln für Geimpfte und Genesene, hast du gesagt, rein juristisch musst du schon diese Einschnitte in die Freiheit begründen können. Und wenn du das nicht mehr kannst, darfst du das nicht mehr machen. Und genauso gibt's ja auch jetzt viele Leute, die mal sagen, ja, was soll denn der Scheiß, was soll dieser Wabbelkurs, einfach härtere Maßnahmen durchprügeln, Zero Covid und so weiter, und dann wird er schon. Jetzt, nachdem ich diesen Podcast gehört habe, habe ich gedacht, wenn das, was passiert ist, schon zu so einer Mobilisierung und Radikalisierung geführt hat, dann ist jede Umdrehung, die du an der Schraube weiterdrehst, Richtung Freiheitsrechte einschränken, krass Wasser auf die Mühlen. Und das heißt nicht, dass du das nicht machen kannst. Du musst es tun. Es ist halt eine Abwägung. Du musst es tun, wenn der Infektionsschutz wichtig ist. Aber du musst zumindest bedenken, dass du damit reihenweise Leute verlierst, und zwar nachhaltig verlierst. Und das ist möglicherweise auch eine Gefahr, die man nicht außer Acht lassen kann.
Aber meinst du nicht, dass die Leute, die da jetzt nicht mitgemacht haben, das ist ja nun Gott sei Dank immer noch der absolute Großteil der Bevölkerung, dass die das vor allem deswegen nicht gemacht haben, weil sie Verständnis dafür haben? Und glaubst du nicht, dass das Verständnis sich auch auf noch härtere Maßnahmen ausweiten würde? Oder glaubst du, es gäbe irgendeinen Punkt, wo auch du gesagt hättest, nee, also jetzt geht das zu weit, ich gehe nach Berlin?
Nee, nicht ich gehe nach Berlin, aber es gibt bestimmt Sachen, wo ich gesagt hätte, das ist nicht verhältnismäßig. Und was auch so ist, es gibt ja Grenzgänger. Also die eine Frau hat zum Beispiel gesagt, ich glaube da gar nicht, was die da alles sagen, aber das ist eine Sache, da denke ich schon irgendwie drüber nach. Und jemand wie Ken Jebsen, der sucht genau nach den Widersprüchen, der, wann immer irgendwo es Anlass zum Zweifel gibt, nimmt er das und bauscht das auf. Und wenn es irgendwie einen echten Zusammenhang gibt, wo man sagen kann, hier werden Maßnahmen verhängt, die nicht zu rechtfertigen sind, die nicht mehr dem Infektionsschutz dienen, dann muss es ja was anderes sein. Sonst würden sie das ja nicht machen. Und dann fangen die Leute an, das zu glauben und zu wiederholen und so weiter. Also ich kann mich dir anschließen, hört das mal, das bringt, glaube ich, auch Leute in ihrer eigenen festen Position, egal wie sie ist, nochmal so ein bisschen ins Rütteln und gibt nochmal eine andere Perspektive. Und ich finde, dass sich das lohnt. Es ist auch cool gemacht. Also es ist auch irgendwo unterhaltsam. Und ich habe jetzt an 3 Tagen, das gehört immer auf dem Hin- und Rückweg von zur Arbeit, jeweils so 30 bis 45 Minuten. Sehr guter Podcast.
Sehr schön, ja, das ist ein sehr guter Podcast. Wer jetzt noch nicht überzeugt ist, ist
verloren.
Bayern-Fan oder so. Okay.
Und warst du eigentlich auch so ein bisschen angeturnt von der Person Ken Jebsen?
Von was?
Also so ein bisschen auf so eine merkwürdige Art und Weise fasziniert und angezogen von ihm? Wie er spricht, wie er ist, was er macht.
Ja, ich weiß, ja, weil er ja, der ist ja rhetorisch extrem fit und extrem gut und eloquent und redet ja wie so ein Maschinengewehr und da sind wenig Stolperer drin und der muss sich nicht oft retten, weil er mit einem falschen Artikel irgendwo einen Satz begonnen hat. Das passiert ihm irgendwie nicht. Das ist beeindruckend, ich weiß, aber ich habe mir auch überlegt, man könnte sich auch vorstellen, also ich jedenfalls, dieselbe Karriere, also denselben Weg, den Ken Jebsen gegangen ist, bei Nils Ruf, oder? Dass der ja auch mal so ein
Enfant
terrible des Fernsehens war, weil der auch Grenzen überschritten hat, weil der irgendwie Sachen gesagt hat, die sich sonst im Fernsehen keiner getraut hat zu sagen. Und der ist, weiß ich nicht, der ist für mich komplett in der Versenkung verschwunden. Ich weiß nicht, ob der irgendwie Bücher, ich glaube, der hat mal Bücher geschrieben, wenn ich nicht ganz falsch bin, aber sonst gar nichts mehr mitbekommen.
Tobi Schlegel hingegen, ein weiteres Enfant terrible, rettet jetzt Leute aus dem Mittelmeer.
Boah, Alter, geil, weil das ist schon seit Monaten, glaube ich, eine Handynotiz von mir. Tobi Schlegel ist der beste Mensch der Welt, habe ich mir aufgeschrieben. Weil, was hat der für eine Vita? Vom harmlosen, jungen Viva-Moderator, der aber irgendwie aber immer sympathisch war.
Ein guter, harmloser, junger Viva-Moderator. Der war damals schon cool.
Ja, genau, so ein bisschen so ein Typ wie Klaas. Vielleicht so auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so klug, aber irgendwie trotzdem echt ein cooler, guter Typ. Und dann ist er gewechselt, vielleicht waren da noch Zwischenschritte, die ich jetzt außer Acht lasse, aber dann ist er gewechselt zu Extra 3.
Ja.
Oder Heute Show, weiß ich nicht, eins von beiden.
Extra 3,
glaube ich. Hat da politische Satire gemacht, hat da tolle Außenbeiträge gemacht auf irgendwelchen Parteitagen, hat mit den PolitikerInnen gesprochen und gute O-Töne aus ihnen rausgeholt. Alles mit einem sehr guten Blick auf die Welt, so schien es. Dann hat er seine Fernsehkarriere abgebrochen, um Rettungssanitäter zu werden, weil er sich gedacht hat, satirische Beiträge machen und die Welt lustig einordnen und fürs Gute sich einsetzen, ist zwar eine gute Sache, aber ich möchte Menschen direkt helfen. Dann hat er quasi seine Fernsehkarriere beendet, ist Rettungssanitäter geworden, fuhr bis vor kurzem regelmäßig auf dem Rettungswagen und zu den Unfällen und schweren Verletzungen und akuten Erkrankungen und rettet die Menschen. Und jetzt ist er auf dem Mittelmeer unterwegs und rettet Flüchtende aus dem Meer. Was ist das für ein Typ, ja, Alter?
Und wenn er darüber redet in Interviews, wirkt es jetzt auch nicht so, als wenn er irgendeinen Komplex hat und ein Helfersyndrom und getrieben ist.
Genau.
Sondern als ob er das einfach aus einer nüchternen Analyse, was kann ich tun, was will ich tun, macht. Das ist natürlich ein sehr guter Kombo. Aber ich dachte immer, der beste Mensch der Welt ist Sammy Kufour.
Ja, aber der muss jetzt auch erstmal auf der Ever Given die Ever Given ist die stecken geblieben ist.
Sammy Kufour ist auf der Ever Given stecken geblieben.
Vielleicht war der auf der Ever Given und hat das Schiff im Suezkanal gecrashed und er ist einfach gar nicht der beste
Mensch. Weil er der beste Mensch der Welt ist. Aber da passend dazu, lustig, ich konnte die nie anbringen, diese Handy-Notiz, aber jetzt ist der Zeitpunkt. Ich habe eine Frage an dich. Ist Bill Murray der beste Mensch und wenn nein, warum doch?
Ich weiß tatsächlich nicht genug über Bill Murray ins Detail, um das beantworten zu können, aber er ist auf jeden Fall so, wie man ihn so mitkriegt, ein ultra cooler, lässiger Kerl, der, wenn da nicht noch dunkle Geheimnisse verbuddelt sind, durchaus auch die Chance hat, einer der besten Menschen zu sein.
Also Sammy Kufu, Bill Murray und Tobi Schlegel. Da machen wir mal
die meisten Menschen, die den Podcast hören, kennen Sammy Kufu nicht.
Ja, das ist ein Fußballspieler gewesen. Hab aber bei Bayern gespielt.
Abwehrspieler, glaube ich, ne?
Ja. Ich hatte mal das Schulbuch von Otto Addo.
Tatsächlich?
Ja, oder... Witzig. Weiß nicht, irgendwie, ja, ich glaube schon. Oder meine damalige Freundin, weil ich glaube, der war in deren Schule. Ist auch egal. Otto Addo ist auch ein Fußballspieler. Hallo Lars, schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, das war meine drei wichtigen Themen. Ken Jebsen, der Mandalorian und meine Hühner.
Aber das hat auch schon für 50 Minuten gute Laune gesorgt. Ist doch nicht schlecht.
Ja, doch, war positiv und ja, ist gut.
Dann darfst du dir, weil du diese guten Themen mitgebracht hast, darfst du dir jetzt eine von drei Themen aussuchen, über die ich gerne mit dir reden möchte. Erstens könnte ich eine Geschichte erzählen, wo ich etwas gemacht habe, was sehr untypisch für meinen Charakter ist und was einen positiven Effekt auf mich hatte. Das andere ist, dass ich mir wünschen würde, dass du mir ein Weltphänomen erklärst in deiner dir eigenen Art und Weise mit der Option darauf, dass du einfach sagst, keine Ahnung und dann ist es vorbei. Und das andere wäre nochmal ein längerer Callback beziehungsweise eine Rückmeldung, die ich bekommen habe auf ein Thema, was wir besprochen haben, von einer Hörerin.
Das dritte.
Okay. Das ist das Einzige, wo du die Hoffnung haben kannst, dass es auch ein bisschen um dich geht.
Nee. Nein. Das war nicht mein Gedankengang. Mein Gedankengang war, wenn sich Menschen an unserer Show beteiligen möchten, dann lade ich sie immer herzlich dazu ein.
Sehr gut. Sehr gut. Also, vielleicht geht das auch gar nicht so lange. Unsere liebe Hörerin Eileen, ihres Zeichens auch Kommilitonin von mir in meinem Studiengang, liebe Grüße an dieser Stelle, hat mir neulich rückgemeldet, dass als wir beide über das Thema Missgunst gesprochen haben, sie sich dauerhaft ertappt fühlte und sich richtig schlecht gefühlt hat. Dass sie sich selbst reflektiert hat daraufhin und festgestellt hat, es gibt wohl einige Momente in ihrem Alltag, an dem sie Missgunst verspürt. Und sie sagt, seitdem fühlt sie sich immer ganz schlecht, seitdem ihr das aufgefallen ist. Und ich möchte mich einmal nochmal offiziell an dieser Stelle dafür entschuldigen, aber möchte auch darauf hinweisen, dass ja eine erfolgreiche Selbstreflexion im Idealfall der erste Schritt ist, etwas dagegen zu unternehmen, wenn es einen stört.
Wenn es einen stört. Vielleicht haben wir sie auch einfach nur darauf hingewiesen und sie findet es jetzt doof und das ist the end of the story.
Ja, aber es stört sie schon echt ganz doll. Die ist sehr empathisch. Empathisch overall Maßen.
Über alle Maßen. Da ist er wieder. Du wolltest jede Folge über Hans-Georg Maaßen sprechen.
Mindestens einmal pro Folge muss er erwähnt werden. Deswegen habe ich ihn gerade reingeschummelt. Ja, also das finde ich toll, weil letzten Endes bedeutet das doch nichts anderes. Und das jetzt auch völlig unironisch, auch wenn das jetzt witzig klingt. Wir haben potenziell durch das, was wir hier machen, einen positiven Einfluss auf das tatsächlich echte Leben der Menschen, die diesen Podcast hören.
Ja, oder einen negativen, weil sie sich schlecht fühlen. Aber natürlich hast du recht und liebe Eileen, ich kann das gut verstehen, denn ich war eigentlich seit ich 16 bin, sag ich mal, bis vor wenigen Jahren, sehr selbst überzeugt davon, dass ich eigentlich ein ziemlich guter Typ bin und dass ich einen sehr runden Charakter habe und natürlich gibt's da hier und da ein bisschen was, was vielleicht andere mal nervt, aber insgesamt fand ich das Gesamtpaket sehr überzeugend und habe gut mit mir gelebt. Aber in den letzten Jahren wurde ich immer wieder herausgefordert, mich selbst zu hinterfragen und kritisch auf mich zu gucken. Und das ist manchmal sehr schmerzhaft. Vor allen Dingen ist es dann schmerzhaft, wenn die eigene Überzeugung und das eigene Handeln nicht kompatibel sind. Wenn du nicht, wenn du Wein trinkst und Wasser predigst, geht das andersrum? Was macht man? Was predigt man? Warum predigt man überhaupt Wein?
Man predigt Wein und trinkt, also weil man sich, also man sagt, das hier sei jetzt Wein und man trinkt das selber, aber es ist Wasser. Man hat nur gelogen, um besser auszusehen.
Oder andersrum. Man sagt, es ist Wasser und man ist total clean, aber in Wirklichkeit besäuft man sich heimlich. Also, beides, du weißt, was ich meine. Wenn das clasht, ist das schmerzhaft, wenn das eigene Handeln nicht dem Ideal-Selbstbild entspricht. Aber meine Erfahrung ist, dass die Konfrontation damit sich eigentlich immer lohnt. Und wenn du richtig ehrlich mit dir bist und das auch so ein bisschen, man muss gar nicht sich komplett verändern dadurch, sondern vielleicht auch einfach akzeptieren oder es gibt ganz viele schlechte Eigenschaften von mir, an denen ich nicht raus kann, da kann ich nicht aus meiner Haut. Wenn ich irgendwie, manchmal klappt dann, geht da eine Klappe runter und dann ärgere ich mich hinterher drüber, aber es hilft trotzdem, das anzuerkennen. Also weiß ich nicht, wenn das wirklich ein Thema für dich ist. Ich weiß gar nicht, worüber haben wir denn da geredet beim Missgunst? Was war denn da unser, haben wir einfach nur gesagt, Missgunst ist schlecht, lass das sein, oder?
Du hast, ja, also das habe ich basically gesagt, aber du hast das Thema quasi aufs Tablett gebracht, weil du sagtest, dass dich das irgendwie antriggert, dass du Leute siehst, die draußen Freude verspüren, weil sie sich nicht mehr an Corona-Maßnahmen halten
müssen. Richtig. Guck mal, das betraf mich sogar selber. Ich habe gar nicht mit dem Finger auf andere gezeigt, sondern auf mich selber. Nee,
du hast nur auf dich selber gezeigt. Du hast quasi genau das, was du gerade erklärt hast mit der immer sich weiter ausprägenden Selbstbeobachtung, hast du da sogar sehr deutlich gezeigt. Und ich finde das witzig, weil du hast gerade eigentlich genau das gesagt, was ich zu Aileen auch gesagt habe, als sie mir davon erzählt hat, im Videocall. Da meinte ich nämlich auch, es ist doch auch total gut und positiv, auch sich die Möglichkeit offen zu lassen, zu sagen, ja, das ist so, ja, das ist vielleicht nicht richtig geil, aber dann bin ich halt nicht immer und überall richtig geil. Das ist doch total menschlich. Also, dass man das einfach akzeptiert, dass es da ist und wahrnimmt und dann vielleicht gefeit davor ist, das ins Extreme zu ziehen. Ja. Aber dass man auch nicht so hart zu sich selber sein soll, sondern dann ist man halt einfach ab und zu missgünstig. Niemand verlangt doch von einem irgendwie in einem Ding perfekt und richtig zu handeln. Und wenn man in den, ich sag mal, entscheidenden Dingen richtig handelt, dann wiegt es doch das um 1000% auf.
Das hilft auch sehr in Konflikten. Denn Konflikte sind da basieren häufig darauf, dass es irgendwie eine Handlung gibt oder sowas, was jemand anderen abnervt oder so. Und wenn das dann erwähnt wird, dann geht bei den meisten Leuten so eine Verteidigungshaltung hoch. Das war richtig, dass ich das gemacht habe, du warst auch unfair zu mir und das war gar nicht so. Also irgendwie, ne, abstreiten oder relativieren oder auf andere zeigen. Und wenn man aber das weiß, dass das ein Muster ist, dann kann man vielleicht im Affekt das nicht, aber 20 Minuten später reflektieren und sagen, ja, stimmt, das war einfach wieder so. Das ist halt mein Ding, dass ich einfach Fehler nicht zugeben kann oder irgendwie solche Dinge. Und jetzt, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, stimmt das. Aber das nimmt häufig dann den Dampf da ein bisschen aus dem Kessel. Und dann hilft es zumindest, selbst wenn man immer wieder in dieselbe Falle läuft. Okay, also Aileen, vielen Dank für diese Rückmeldung. Das finde ich gut. Auch wenn es in dem Fall schmerzhaft ist. Das bedeutet ja schon, dass das, was wir sagen, irgendwie resoniert und ernst genommen wird.
Ich hatte so Angst, dass du das Wort resoniert benutzt.
Sag ich das zu oft?
Naja, ich habe doch einmal in der Benno-Folge darauf hingewiesen, wo ich gesagt habe, jetzt wurde schon dreimal in dieser Folge das Wort resoniert benutzt, wir müssen jetzt diesen Podcast beenden, damit es nicht noch schlimmer wird. Dann hast du es in der letzten Folge benutzt, da ist es mir nochmal aufgefallen, weil ich es bei der Benno-Folge so prominent in den Vordergrund gerückt habe und jetzt hast du es wieder gesagt.
Shit, verdammt. Dass man das reflektiert, auch ein ähnliches, gleichsilbiges Wort mit R.
Reflektiere mal deine Nutzungshäufigkeit des Wortes.
Des Wortes resonieren. Ja, jetzt möchte ich gerne eine Geschichte über dich hören.
Eine Geschichte
über dich? Wo du dich untypisch verhalten hast.
Also, und es war gut. Ich muss vielleicht vorwegschicken für diejenigen, die diesen Podcast hören und mich jetzt auch nicht irgendwie persönlich kennen oder eigentlich auch für alle, die mich persönlich kennen, weil mir das immer keiner glaubt, aber ich bin ein richtig schüchterner Typ. Ich habe so massive Probleme irgendwie mit fremden Menschen zu interagieren, dass meine Freundin das schon als pathologisch bezeichnet hat, dass ich immer abwarte, bis wenn jemand im Treppenhaus ist, bis ich das Haus verlasse, selbst wenn ich eine Bahn erwischen muss oder so, bevor ich da ins Treppenhaus gehe, um jemanden zu grüßen zu müssen oder im schlimmsten Fall noch Smalltalk halten zu müssen, da ja lasse ich lieber die Bahn wegfahren und komme später. Oder neulich war ich im Supermarkt einkaufen und habe auf Teufel komm raus die Pinienkerne nicht gefunden. Und statt da jemand im Laden zu fragen, habe ich auch meine Freundin zu Hause angerufen und gefragt, was sie denn meint, wo die so denn sein können. Solche Sachen. Also Interaktion mit fremden Menschen liegt mir nicht. Ich kann das in Situationen, wo die Rollenverteilung klar ist, da merkt man das nicht. Also auch bei der Arbeit oder so, wenn ich in diesem Kontext auf Menschen treffe, da habe ich das auch nicht. Da ist es ganz klar, da weiß ich genau, was wird von mir erwartet, was kann ich erwarten, Rechte, Pflichten und so weiter. Aber wenn das einfach völlig ungeklärt ist, nämlich mit Fremden, kann ich das nicht gut.
Ist das eher eine Angst vor Unsicherheit?
Es ist eine Unsicherheit, also keine Angst davor.
Naja, also es ist eine Angst davor, in Situationen zu kommen, in denen du nicht das so kontrollieren kannst oder in denen du nicht weißt, wie das Gegenüber reagiert, weil du es nicht kennst oder... Weil manche Leute nervt auch einfach Smalltalk richtig doll. Die sagen, oh Gott, ich hasse es, dann tauscht man diese Floskeln aus, es ist unnötig, ich könnte auch einfach nicht mit dir reden, das wäre genauso gut. Das ist eher so meine Frau. Da ist es sozusagen keine Unsicherheit, sondern ein Abneigung gegen Unnötigkeit.
Ja, das kommt auf jeden Fall dazu. Aber wenn ich jetzt im Supermarkt jemanden fragen muss, droht ja kein Smalltalk, sondern da kriege ich ja schon eine konkrete Antwort auf eine Frage und dann ist ja in der Regel auch gut.
Kommt drauf an, wenn du mit mir im Supermarkt redest und ich der fremde Mensch bist, dann droht dir auch Smalltalk. Wenn du mit meinem Vater redest, umso mehr.
Das stimmt. Aber ich meinte schon die Mitarbeiter, also die, ja, die hätte ich ja fragen.
Auch wenn ich der Mitarbeiter wäre.
Ja, aber ja gut. Vielleicht sind Menschen mit deiner Persönlichkeitsstruktur keine Supermarkt-Mitarbeiter. Nein, keine Ahnung. Also, ja, sowas ist ganz schlimm ausgeprägt bei mir. Also, das ist mir nichts. Und neulich war ich joggen. Und ich meine gängige Joggingstrecke verläuft immer so beim Volksparkstadion und der Barclaycard Arena. Da laufe ich immer so rum. Und ich bin, je nachdem wie weit ich laufe, immer so leicht unterschiedliche Strecken und ich habe quasi die kurze Variante genommen und da läuft man dann zwischen dem Volksparkstadion und diesen öffentlichen Trainingsplätzen, laufe ich dann so lang und mache mich dann auf den Rückweg. Und da habe ich schon von Weitem gesehen, stand ein Mann in so einem kurzärmeligen Hemd und Sporthose und hat da neben diesem Platz Sport gemacht und zwar mit dem Springseil und zwar richtig geil, also der hatte das einfach drauf, man merkte, der ist fit, der Typ, der ist da wie Rocky in seiner Kampfmontage, Trainingsmontage, ist der da mit dem Sprungseil umgegangen, immer so zweimal rüber und super schnell und alles war richtig und er selber war auch so ein richtig gut sportlich durchtrainierter Typ. Nicht so ein Bodybuilder-Typ, sondern jemand, dem hat man angesehen, der hat's einfach richtig drauf. Und ich war so beeindruckt von dieser sportlichen Leistung und auch von diesem sportlich komplett ausdefinierten Körper, den man gut sehen konnte, dass ich einfach diesem Mann meinen Respekt erweisen wollte und bin dann an ihm vorbeigejoggt und habe ihm beide Daumen hochgehalten, also habe so seinen Blick gesucht und habe ihm beide Daumen hochgehalten. Er hat mich erst etwas irritiert angeguckt und dann aber sehr schnell meine guten Absichten erkannt und hat dann ganz herzhaft angefangen zu grinsen und hat mir so zugenickt und zugezwinkert, was mich super doll beflügelt hat und es fühlte sich so gut an hinterher. Das war nur diese kurze Interaktion, ich bin dann weitergelaufen. Er hat auch gar nichts hören können, hat ja Kopfhörer auf, ich glaube er auch. Also es war einfach nur eine nonverbale Kommunikation, die sehr erfolgreich verlief. Die sehr untypisch ist für mich. Und es hatte noch den sehr positiven Effekt. Es war zu einem Zeitpunkt des Laufes, wo ich gerne auch mal Gehpausen einlege, wenn ich merke, oh, jetzt wird es mir aber kurz ein bisschen zu doll oder das da hinten ist mir ein bisschen zu steil. Das ging früher besser. Da mache ich jetzt mittlerweile gerne mal Gehpausen. Und da hätte ich eigentlich eine gebrauchen können, so vom Gefühl her. Aber ich wollte nicht, weil er ja auch so ein krasser Sportlertyp ist, dass er jetzt schlecht von mir denkt und habe noch so lange durchgezogen, bis ich aus seinem Blickfeld war, was bestimmt noch mal 600, 700, 800 Meter waren. Also hat er mich richtig beflügelt, aber ich wollte halt auch nicht doof dastehen. Also vielleicht hat dann doch die Sozialangst wieder gekickt, aber es hat einen positiven Effekt und ich habe mich trotzdem danach richtig gut gefühlt, weil das einfach so freundlich, ehrlich, bedingungslos
war. Das ist toll. Ich glaube, darüber habe ich auch schon mal geredet. Ich mag sowas gerne. Ich mache es auch. Ich mache es, aber ich mache es viel zu selten. Ich kenne es auch selber, wenn irgendjemand Fremdes was Nettes zu mir sagt. Das trägt einen so durch den ganzen Tag durch. Das gibt einem ein super Gefühl.
Kommt das oft vor?
Ja, das kommt schon vor. Aber
Beispiele bitte.
Ach, weiß ich nicht. Es ist natürlich, muss man wahrscheinlich sagen, es sind meistens Frauen, die einem das Gefühl geben, dass sie einen sympathisch oder freundlich oder attraktiv oder so finden. Oder also einfach irgendwie so eine nette Rückmeldung. Irgendwie.
Okay, ja.
Mhm. Oder wenn man also auch, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin zum Beispiel und irgendwie mit den Kindern cool bin und dann kommt so eine ältere Frau und die hält an und man sieht, wie ihr das Herz aufgeht davon, wie dieser junge Vater mit seinen Kindern ist und einem das irgendwie zeigt.
Okay.
Das ist wunderbar. Und sowas versuche ich auch manchmal mitzugeben. Einfach zum einen durch die Art, dass ich freundlich bin, dass ich Leute anlächle, aber manchmal auch durch Sage. Aber es ist immer so ein bisschen unangenehm, weil man nie so ganz weiß, ob man den Leuten nicht zu nahe tritt. Aber eigentlich glaube ich, dass man die Leute damit meistens glücklich macht. Und sei es nur für einen kurzen Moment.
Wie die angezündete Kellnerin, der ich das sehr offen kommuniziert habe, was sie für einen guten Job gemacht hat.
Siehst du, das ist gar nicht so ungewöhnlich für dich. Aber ja, ich kann das verstehen, dass man das nicht macht und man das komisch findet, aber manchmal gibt es so eine Situation, in der alles zusammenpasst und da gibt es einen schönen Moment.
Ja, das war ein solcher Moment, auch wenn es nur eine Kleinigkeit war. Ich entwickle mich auch weiter. Eileen, du kannst es auch. Raus aus der Missgunst. Oder akzeptiere sie.
Das ist der Hashtag für diese Folge. Raus aus der Missgunst.
No more Missgunst. Okay. Ich habe dann noch die letzte Frage einfach jetzt noch offen, die stelle ich dir, die du möglicherweise mit keiner Ahnung...
Die ich mit Nein beantworten kann.
Habe ich mich auch schon immer gefragt, beantwortet. Oder vielleicht bin ich auch ein richtiger Dummbatz, dass ich das nicht weiß, aber wie funktioniert Magnetismus? Wie funktioniert das? Warum ziehen sich Magnete an oder stoßen sich ab?
Da muss ich jetzt meinen Physikunterricht bemühen. Also... Es liegt an ionisierten Atomen oder Molekülen. Atomen, glaube ich, richtig. Oder Molekülen. Ah, da verrenne ich mich jetzt. Und dann kommt Icarus und berichtigt mich. In 2 Jahren, wenn er an dieser Folge angelangt ist.
Das macht vorher schon Slati.
Die kleinen, ob es jetzt Atome oder Moleküle sind, Teilchen in einem Metall haben Ladungen an den verschiedenen Enden.
Deswegen sind sie ionisiert.
Das genau. Sie sind ionisiert. Das heißt, es ist irgendwie ein Elektron reingeballert oder rausgeballert worden. Dadurch ist die Ladung zwischen Nukleus, also zwischen Atomkern und Valenzschalen nicht ausgeglichen.
Valenzschalen, geil.
Und so gibt es eine positive und eine negative Ladung, die sich örtlich an verschiedenen Orten befinden und auch stabil sind, weil sie sich gegenseitig wegstoßen.
Innerhalb des Metalls.
Ja.
Ja.
Und wenn ein Magnet kommt, ist ein Block von Metall, der stark positiv oder negativ insgesamt geladen ist. Der eine starke Ladung hat.
Das kann nicht sein, weil es bei Magneten ist doch meistens die eine Seite plus und die andere Seite minus.
Ja.
Das heißt, es müssten ja...
Ja, aber das sind zwei verschiedene Blöcke von Metall dann, meine ich.
Ah, okay.
So, und jetzt ist es so, dass das Metall, was an sich vielleicht gar nicht selber ein Magnet ist, was aber diese ganzen einzelnen unterschiedlich geladenen Teilchen hat, wenn der Magnet in die Nähe kommt... Dann richten sich all die ionisierten Atome, die Ionen, aus. Also wenn dann ein negativ geladener Magnet kommt, dann zeigen alle Plusschwänzchen der Ionen in die Richtung des Magneten.
Mhm.
Und die ziehen sich an und ballern zusammen. Was ich jetzt komisch finde, ist, dass wenn da die erste Reihe ist von Ionen, dann ist ja, sind ja die negativen Ladungen dieser Ionen näher dran an dem Magneten als die positiven Ladungen aller folgenden Reihen. Weshalb ich diese Ausrichtung nicht so ganz effektiv finde. Aber damit muss es zusammenhängen. Es sind auf jeden Fall negativ, positive und negative Ladungen und der Magnet muss da eine gewaltige Kraft haben und zieht das dann einfach. Vielleicht verschieben die sich auch innerhalb des Metalls, die Ionen, das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Und warum hat die Erde ein Magnetfeld? Wegen des Eisenkerns?
Lieber Herr Hell, ist es nicht geil, dass in der Zeit lang hieß mein Physiklehrer Hell und meine Biolehrerin Stint? Wie in so einem Roald Dahl Buch oder so, oder so einem Happy Hippo Dorf. Also,
Reihe von Dingen, die du damit vergleichst.
Ich weiß, wie das Magnetfeld der Erde aussieht. Ich hab's vor Augen. Es sind diese, wie von den Polen, Nord- und Südpol. Da muss es auch eine, es gibt irgendwie eine positive und eine negative Ladung bei der Erde auch. Das eine ist am Nordpol und das andere ist am Südpol und dadurch gibt es so ein Spannungsfeld, das von dort entlang der Erde hingeht. Aber zu wenig Wissen, zu lange her, zu viel Schulwissen, zu wenig Interesse in meinem Leben dazwischen gehabt. Aber Magnetismus ist krasser Scheiß, das ist auf jeden Fall so.
Ja, es gibt dann ja noch Elektromagnetismus und das Magnetfeld der Erde ist einfach ja so krass, dass die Nadel vom Kompass darauf reagiert. Also es ist ja messbar.
Ja, stimmt. Elektromagnetismus, und, geil.
Und es ist doch so, dass es diese Gefahr gibt, diese apokalyptische Vorstellung, dass das Magnetfeld der Erde sich umkehren könnte. Hast du das auch schon mal gehört?
Ja, das ist wohl schon mehrfach passiert in der Geschichte der Erde.
Ja, aber dafür müsste man jetzt das Grundprinzip wahrscheinlich besser verstehen, um das erklären zu können, was das bedeutet und was das für Auswirkungen hat. Was passiert denn dann? Weißt du das?
Nein, es ist auch so, dass sich die Erdachse verschiebt sich auch jedes Jahr ein bisschen und der Nordpol wandert auch jedes Jahr. Und ja, das könnte passieren. Ich weiß nicht, was dann abgeht. Dann werden wir alle invertiert, dann kommen so Eingeweide aus uns raus.
Ja, hoffentlich ist es nicht wieder so eine langweilige Apokalypse wie das Millennium.
Ja, war die langweiligste Apokalypse von allen.
Also wirklich, wo alle gesagt haben, oh Gott, und wenn die Windows-Rechner sich alle von 99 auf 0 stellen, dann bricht das Chaos aus. Und was ist passiert? Nix. Ist gar nichts passiert. Nichts. Gar nichts. Nee. Ich glaube, es gab so Meldungen, so in irgendeinem Bürokomplex in Tokio oder so hat irgendwie ein Rechner sich
formatiert
oder so. Keine Ahnung, aber sonst ist, oder mal eine Ampel ist irgendwo ausgefallen.
Der Countdown läuft, Baby. Halt dich fest, wenn die ganze Menschheit das Jahrtausend verlässt, Armageddon oder Weltfrieden, das Jahr 2000, bring mich nach Hause. Warum soll er eigentlich nach Hause gebracht werden? Was ist eigentlich überhaupt los mit dem? Und warum ging nur Armageddon oder Weltfrieden und nicht völlig realistisch irgendwas dazwischen?
Was hast du denn gerade zitiert?
Alexei mit seinem Hit, der Countdown läuft. Dem Hit aus
Alexei?
Dem... Irgendein One-Hit-Wonder-Random-Dude, der das Lied Der Countdown läuft im Jahr 1999 gemacht hat und damit die Charts gestürmt ist, hat.
Kommt mir nicht bekannt vor.
Na.
Alexei, nee.
Der Countdown läuft, Baby. Halt dich fest.
Und er will nach Hause, weiß ich nicht.
Bring mich nach Hause. Ist auch sehr schlecht gerappt. Sehr, sehr schlecht gerappt. Keine Ahnung, vielleicht war das auch so ein Moderator oder ein B-Schauspieler oder irgendwas. Tim, was ist das für eine sonderbare Sonderbarhaftigkeit, dass an den Briefmarkenautomaten bei Postamt,
ja,
hast du schon mal eine Briefmarke da rausgezogen?
Ja.
Inzwischen kann man die auch aus dem Internet ausdrucken, das ist eigentlich das Beste. Es kein Wechselgeld gibt, sondern sie sagen, übrigens, das Wechselgeld wird in Briefmarken erstattet.
Ja, das stimmt.
Das ist doch einfach nur eine Geldverdienmaßnahme. Das ist durch nichts zu begründen.
Das kann, die verdienen ja letzten Endes kein Geld daran, weil du kannst ja auch diese Centbeträge benutzen, um deinen
Porto zu bezahlen. Ja, aber das macht keiner. Das preisen die doch ein, dass mein Portemonnaie überquillt von diesen scheiß Marken, die irgendwann von meinen EC-Karten so zermängelt sind, dass man sie überhaupt nicht mehr gebrauchen kann. Hier, 10 Cent, da unten ist noch irgendwo zerkrümelt 20 Cent. Niemals würde ich auf die Idee kommen, die aufzubewahren und dann wieder zu verwenden, wenn ich das nächste Mal einen Brief schicke. Und dann, oh, ich habe hier noch 7 10-Cent-Marken, dann muss ich nur noch eine 10-Cent-Marke dazu kaufen. Mist, ich habe schon wieder nur 50 Cent. Naja, dann nehme ich wohl 40 Cent Rückgeld in Marken für das nächste Mal. Was ist das für ein scheiß System?
Ich darf ich bitte kurz auf die Ironie hinweisen, dass du sagst, du wirst sie niemals aufbewahren, unmittelbar nachdem du sie mir aus deinem Portemonnaie vorgezeigt hast?
Die ist von gestern, ja, von gestern ist die. Von gestern.
Ja,
hier also ist noch eine.
Ich möchte erstmal sagen, dass ich seit Jahrzehnten, glaube ich, keine Briefmarken mehr gekauft habe. Briefmarken leihe ich mir immer. Beziehungsweise.
Von wem denn?
Naja, ich habe von meiner Mutter. Ich glaube, ich habe meiner Mutter inzwischen insgesamt 100 Euro nur im Briefmarkenporto rausgeleiert oder so. Keine Ahnung. Nein, so viel ist es nicht. Aber ich schreibe auch einfach sehr, sehr, sehr selten Briefe. Und sonst habe ich früher jedenfalls immer die Hauspost meiner Arbeit dafür missbraucht, für meine Privatpost.
Geil.
Weiß ich nicht, ob ich das erzählen darf. Habe ich auch gemacht. Machen bestimmt viele.
Ich mach das nicht. Da habe ich tatsächlich Skrupel, muss ich sagen. Auch so Druckerpapier. Manchmal denke ich, oh nee, ich muss noch irgendwo Druckerpapier kaufen und hier sind 80 Milliarden Stapel. Aber ich bin da sehr ehrlich.
Sehr
vorbildlich. Ich kann sowas nicht machen. Ja, also das nervt mich. Das ist scheiße. Wie sieht's in deinem Portemonnaie sonst so aus?
Relativ aufgeräumt. Ich versuche immer sehr zeitnah die Münzen zu beseitigen, indem ich habe
hier sehr gut.
So ein Aufbewahrungsgerät dafür und das ist dann irgendwie alle 2 Jahre mal voll und sind absonderliche, keine Ahnung, 110 Euro drin oder so.
Achso, ich gebe das einfach immer aus tatsächlich. Also ich gebe mir mal richtig gut passend und immer die kleinen Münzen weg.
Genau das gleiche Prinzip könntest du doch auf deine Briefmarken anwenden.
Soll ich das beim Pizzamann, soll ich sagen, hier 20 Cent in Briefmarken?
Nein, wenn du einen Brief verschickst, dass du, keine Ahnung, ich weiß nicht, was kostet so ein Brief?
Ich denk da nicht dran.
Wenn du sie alle in deinem Portemonnaie hast, denkst du bestimmt da dran.
80 Cent, das ist das Nächste. Die Post erhöht alle 5 Monate das Porto um 3 Cent, anstatt einfach mal alle 5 Jahre es um 60 Cent zu erhöhen oder was.
Aber weißt du, warum sie das bestimmt machen?
Und dann kriegst du diese ganzen Marken so. Hier ist noch ein Bogen mit meinen 3 Cent Marken, weil das Porto jetzt von 60 auf 63 Cent erhöht wird. Moment, ich klebe ihn die da noch. Ich hasse das.
Aber genau dafür könnte man noch diese Wechselgeldbriefmarken benutzen. Oh, wieder Erhöhung, jetzt reicht meine 80 Cent Briefmarke nicht mehr, aber ich habe ja noch eine 10 Cent Briefmarke.
Ja, aber leider ist die Erhöhung 11 Cent oder, ja, der Rest ist geschenkt. So müsste man es eigentlich machen. Das wäre immer noch besser. Aber es ist einfach, ich habe, glaube ich, oben noch diese Bögen mit den 3 Cent Dingern von, was weiß ich, 2009.
Das ist so dumm. Wie verrückt ist die Post, hat eine eigene Währung erfunden. Die haben eine Währung, das ist wie so Las Vegas Dollars.
Und sie ziehen es eben durch. Sie sagen, nee, wir möchten eine Sonderanfertigung und wir wollen die einzigen Automaten ohne Rückgeldfunktion haben, obwohl es 1 Milliarde gibt und es überhaupt technisch gar kein Problem ist, diese scheiß Dinger damit zu bestücken. Nein, wir machen wir drucken unsere eigene Währung und es gibt auch nur die.
Das ist kein Zurück. Wenn du
einmal das Geld gegen Marken tauscht, kannst du nie wieder zurückkommen. Ja,
wie wenn du ins Disneyland gehst und dir erstmal so Mickey Mouse Dollar wechseln musst, um überhaupt irgendwas im Park bezahlen zu können. Einfach eine eigene Währungsunion geschaffen. Mit
Mickey Mouse Dollar gehst du beim Ausgang und sagst, hier kann ich, nee. Dann darfst du die mitnehmen nicht. Und sobald du Disneyland verlässt, sind sie wertlos.
Richtig.
Das ist genauso wie wenn ich mit meiner Briefmarke zum Pizza-Dude gehe.
Ja.
Wertlos.
Funktioniert nicht. Und oben hast du aber den Bogen mit den 3 Cent Sachen, das ist im Grunde bares Geld, nur halt für eine hochspezielle Sache.
Richtig, richtig scheiße, genau wie ich auch ganz lange diesen Chip vom Kinderkarussell noch hatte.
Ja.
Da kann man so 10 Fahrten auf einmal oder was kaufen. Und dann hatte ich noch so einen Chip und dann habe ich tatsächlich dran gedacht, im nächsten Jahr, geil, ich habe noch den Chip, ich gehe da hin. Was machen die? Die haben eine andere Farbe. Die wechseln jedes Jahr die Farbe. Alle 5 Jahre wahrscheinlich. Und dann kommt die wieder, die alte. Gilt nicht.
Tja,
das ist so wie Gutscheine verkaufen, in der Hoffnung, dass sie nie eingelöst werden. Was glaubst du, wie viel Geld Amazon mit nicht eingelösten Gutscheinen schon verdient hat?
Oh, ganz viel,
Millionen. Oder Thalia oder all diese Gutscheine. Da habe ich ja erzählt schon mal in der Folge, meine Gutscheinsammlung. Aber das mache ich ja. Nächster Sommer ist das Jahr der Gutscheine. Da nehme ich dich mit auf eine Reise durch Hamburg und wir werden uns es richtig gut gehen lassen. Erst gibt es irgendwo ein Stück Kuchen, dann gibt es Popcorn im Kino, danach gehen wir ins Hammam. Vielleicht mache ich das auch mit meiner Frau.
Nein, 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 nein. Jetzt habe ich mir schon freigenommen da.
Den ganzen Sommer.
Jetzt mit. Habe ich mir jetzt frei. Also, ich bin jederzeit bereit, wenn es dir passt. Sag Bescheid.
Die Hühner sind alle hier.
Alle Hühner sind da. Ist das neu?
Nein, es sind drei. Die kommen nicht auf die Terrasse. Da ist Schoko. Da hinten ist Mimi Fops Klick. Und wer kommt da noch um die Ecke? Hey, komm mal her. Ich wollte gerade sagen, kommt in die Kamera, aber vielleicht können sie aufs Audio. Komm mal her.
Geil, Mann. Kommen sie? Also ja, lassen sie sich anlocken?
Ja. Mimi Fops Klick, Oscar und Schoko sind dabei. Ja, die wollten mal hier ein bisschen erforschen. Wie damals Francesca, als sie ins Huhn gegockert hat. Ja, okay, also die Post, ich habe ja mal die Post, ich glaube, ich habe die mal gelobt irgendwann, weil ich finde, dass die von einem völlig verstaubten, früher war das ja so, wenn du in eine Postfiliale gekommen bist, war alles super dunkel. Und dann saßen hinter so noch dunkleren Scheiben, durch die man nur einen Schnauzbart und eine Brille gesehen hat, so ganz unfreundliche Leute, mit denen du konntest nicht verstehen, weil es war alles scheiße. Und inzwischen finde ich die super serviceorientiert. Die Mitarbeiter sind meistens freundlich, die Filialen sind hell und zugänglich, es gibt keine Scheiben mehr. Also, aber da bei ihrer eigenen Währung. Hey, komm mal her! Habt ihr sie?
Ich hab sie, ja, also ich hab sie hören können. Ich hab's gackern gehört. Ja, dieses Bild, was du gerade von der Post gezeichnet hast, von den alten Filialen, das ist so alte Bundesrepublik. Das ist so
ja,
noch so leicht BRD. Verstaubt und genau, das noch im geteilten Deutschland designt. So fühlt sich das an. Kleiner Lifehack, das passt auch zur Post. Jeder freut sich ja, so selbstgeschriebene Briefe oder Postkarten zu bekommen, ne? Also das ist ja immer noch.
Nee,
doch,
ich nicht.
Doch.
Nein. Das
kannst du mir nicht erzählen. Wenn sich
jemand ich freue mich nicht.
Warum denn nicht?
Also,
bist du vielleicht Zyniker? Mal.
Ja, da sind wir wieder bei diesem ganzen Thema mit Geschenke und so. Dieses Postkarten hin und her geschreibe in Zeiten von Handys und WhatsApp und Messenger-Diensten, das ist alles. Das ist so eine. Macht man, weil man das macht, von früher.
Nein, stopp. Vielleicht reden wir von unterschiedlichen Dingen. Vielleicht können wir den Konflikt direkt auflösen. Ich meine jetzt tatsächlich nicht dieses typische Postkarte, Urlaub. Hier, guck mal, wie schön wir am Strand sind. Oder guck mal, was für schöne Weinberge bei uns zu sehen sind aus dem Hotelfenster. Wetter gut. Freuen uns aber auch auf zu Hause oder wollen gar nicht
Liebe
mehr weg.
Liebe Omi.
Genau, liebe Grüße, bla. Das meine ich nicht. Das ist ja scheiße. Das ist ja wirklich aus so einer sozialen Konvention heraus. Sondern ich meine wirklich dieses Unverhoffte, dieses einfach, wann ist es dir das letzte Mal, vielleicht weil es lange nicht mehr passiert ist, dass dir irgendjemand einfach einen Brief schreibt, einfach einen handschriftlichen Brief. Passiert nicht, ganz genau.
Gibt's nicht. Vielleicht bin ich deswegen so verbittert.
Ja, vielleicht. Und ich, bei mir passiert das in der Regel auch nicht, wobei ich habe letztes Jahr oder dieses Jahr, glaube ich, auch von der Kommilitonin sowas bekommen, einfach so, weil irgendwie doof, dass man sich so lange nicht sehen konnte, weil das sind ja Menschen, die man auch nur im Uni-Kontext sehen kann und wenn Uni online ist, dann jetzt schon seit anderthalb Jahren mit kurzer Unterbrechung, das war einfach irgendwie total schön und total nett und ich habe jetzt ja auch kürzlich so Einladungskarten handschriftlich verfasst und erstens, mach das mal öfter. Oder macht es überhaupt mal, weil ihr würdet euch auch darüber freuen, wenn sowas passiert. Nehmt euch doch mal die Zeit, irgendwie Menschen, die ihr vielleicht nicht so oft seht und sprecht, mit einem netten Brief aufzuheitern. Das ist nämlich schön. Und jetzt der Lifehack. Wenn ihr was handschriftlich schreibt, man ist es nicht mehr gewohnt, so lange am Stück zu schreiben in der Regel, wenn man das vielleicht nicht in seinem Beruf braucht. Dann kann es ja mal vorkommen, dass man dann vielleicht auch irgendwie ein schönes Briefpapier oder tatsächlich eine witzige Karte hat, so hier musst du eigentlich denken, keine Ahnung, dann verschreibt man sich ja vielleicht auch mal. Und
ja,
dann will man natürlich nicht, dass irgendwie das Gesamtwerk auch so optisch nicht mehr genügt, obwohl man sich so viel Mühe gibt, das jetzt überhaupt mal zu machen. Und dann ärgert man sich. Dann hat man irgendwie mit dem A angefangen, wollte aber eigentlich ein J schreiben oder so. Und dann, da kommt man nicht mehr raus. Man kann auch das auch nicht noch irgendwie so hinkritzeln. Einfach vorbei.
Das ist das schriftliche Pendant zu dem, worüber wir am Anfang der Folge gesprochen haben, mit den grammatischen Verhasplern.
Ja, genau. Und jetzt nämlich die Frage, wie man damit umgeht. Und ich habe, glaube ich, den perfekten Weg gefunden. Wenn es wirklich keinen anderen Weg mehr gibt, als es durchzustreichen und das Wort neu anzufangen, dann würde ich empfehlen, streicht es einfach völlig selbstbewusst durch, schreibt dann natürlich wieder schön weiter und schreibt ganz klein über dieses Durchgestrichene, Klammer auf, Pfeil auf das Durchgestrichene, sorry, Klammer zu. Also geht offensiv mit diesem Fehler um und macht noch einen kleinen Schmunzler daraus. Ich habe das nämlich neulich gemacht auf einer Hochzeitseinladungskarte, habe ich mich einfach verschrieben, dachte so, fuck, die sind auch stückzahlmäßig begrenzt, die kann ich sie einfach wegschmeißen. Habe ich einfach Klammer auf, sorry oder tut mir leid oder so und Klammer zu. Und ich war dabei, als die Karte gelesen wurde und es wurde darüber gelacht und ein bisschen geschimpft, aber so, ach du schon wieder. Und das war schön, weil ich aus dieser unangenehmen Situation eine angenehme Situation gebastelt habe. Auch das
ein Nachteil, ein Vorteil machen.
Ja, genau. Ich habe Wasser geschrieben und Wein getrunken oder so. Das war toll. Das möchte ich jedem von euch ans Herz legen. Schreibt mal wieder und wenn ihr Fehler macht, fuck it, jeder macht Fehler. Ist wie mit Missgunst.
Also, das ist so süß. Jeder. Das ist halt was ich als Kind immer gemacht habe. Da habe ich genau sowas gemacht. Das kann ich auch heute so in Fotoalben oder so, wenn ich ein Fotoalben, was daneben geschrieben habe, ich verschrieben habe, habe ich das auch genauso kommentiert. Und wenn ich dann in dem Kommentar noch irgendwas falsch gemacht habe, habe ich noch einen Kommentar dazu gemacht und so. Ja, ist genau mein Style. Ich habe nur die Hand vom Kopf gehalten, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das ist so von früher. Aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich sowas nicht mehr mache. Ja, ich würde das genauso machen. Hier läuft ein ganz süßer kleiner Käfer über mein Bein. Mich wundert die Klammer. Du brauchst die Klammer nicht.
Ich glaube, die Klammer hat einen Pfeil zusätzlichen Humorfaktor.
Ja?
Ja, das ist wie so eine Metakommunikation.
Gerade wenn ich klein schreibe, versuche ich Klammern zu vermeiden, weil bei kleiner Schrift und wenn man nicht so eine ganz klare Handschrift hat, verwirren Klammern, weil Klammern auch ein C sein könnten oder man sieht es ja nicht so ganz und es morpht alles ineinander. Ich bin kein Freund der Klammer. Ich versuche die Klammer zu vermeiden.
Na, hängt natürlich ein bisschen vom Gesamtlayout ab, wie viel Platz
also,
ist dazwischen und so.
Das ist gut, wir konnten den Konflikt klären, denn das ist, finde ich, in der Tat ein völlig unverhofften Brief. Gerade einen bewussten Bruch mit den üblichen Kommunikationsmedien, das hervorzuheben, das kann ich verstehen. Würde ich mich auch drüber freuen, genau wie ich mich ja auch sehr darüber gefreut habe, wenn wir Fanpost bekommen haben. Das ist ja sowas Ähnliches.
Genau.
Also völlig klar.
Wir haben nämlich schon mehrfach Fanpost bekommen. Pass auf, ich habe eine gute Idee. Ich muss mich da ganz kurz was holen. Erzähl doch mal kurz den Leuten, wie, warum, vielleicht nicht von wem, aber was wir als Fanpost bekommen haben, in welchem Kontext, wie das zustande kam. Ich bin gleich wieder da.
Oh, okay.
Was kannst du? Ich weiß, dass du das kannst.
Da werden jetzt die Leute, die uns die Fanpost geschrieben haben, sich ins Bett weinen, wenn ich das nicht richtig erinnere. Also Tim und ich sind ja YouTube-Stars, wie ihr wisst. Das hat Tim zumindest mal so erzählt. Und fühlt sich ganz wohl damit, mit diesem Self-Assessment, und ich gehe damit. Und als aufstrebende junge YouTube-Stars haben wir die Massen bewegt, uns zu mögen. Und das ging tatsächlich so weit, dass manche dieser lieben Menschen nicht nur sehr regelmäßig unsere Videos geguckt haben, sondern auch angefangen haben, uns Post zu schicken, weil wir unvorsichtig mit unseren persönlichen privaten Daten umgegangen sind. Haben wir, glaube ich, vielleicht sogar schon mal in diesem Podcast erzählt. Und da kamen dann so Sachen, besonders habe ich mich gefreut tatsächlich über Texte. Jemand hat ein Gedicht, glaube ich, über uns geschrieben. Oder eine Zeichnung von uns, von dem bisschen, was man irgendwie sehen konnte. Und dann waren dann noch Sachen dabei, so Insider wie bestimmte Süßigkeiten. Einmal wurden kleine Schlüsselanhängerpuppen gebastelt, die uns ähnlich sahen. Es waren verrückte Dinge dabei. Ein Flaschenöffner ist sehr berühmt gewesen. Und das war toll. Aber wie gesagt, am meisten habe ich mich tatsächlich gefreut über die Karte, eine Karte, eine Klappkarte, auf der Tims Gesicht gemalt war, mit einem Anspieler auf einen Insider von uns, Ponk die Kante. Da gab es allerlei coole Sachen tatsächlich. Und es war ein bisschen skurril und ich will nicht sagen gruselig, aber befremdlich, weil ich dachte halt, also weil wir halt wenig Zuschauer hatten und einfach so daher gemacht haben. Aber es gab Leute da draußen, die das irgendwie offensichtlich so berührt hat oder die so Gefallen daran gefunden haben, dass sie uns was Gutes tun wollten. Das haben sie geschafft, nachhaltig, beeindruckend.
Das haben sie geschafft, das stimmt. Die Karte hängt immer noch an meinem Kühlschrank. Ich kann das mal fotografieren für Insta. Schön, ja genau, da haben wir tatsächlich Fanpost bekommen. Das war sehr, sehr absonderlich so am Anfang, weil wir haben es ja eigentlich primär für uns gemacht. Aber es haben, ja, wie du sagst, Leute dran Gefallen dran gefunden, die uns eigentlich nicht kannten und auf detektivische Art und Weise meine Adresse herausbekommen haben.
Das war nicht, da war keine große Detektivleistung für notwendig.
Naja, aber es war so, dass heutzutage sagt man gedoxt, aber es gab eine Situation, wo meine damalige Adresse in einem YouTube-Video veröffentlicht wurde von dir, weil du telefoniert hast mit jemandem, der uns noch besuchen kommen wollte. Und dann ist aber eine Person, die uns Fanpost hat zukommen lassen, extra aus relativ weiter Entfernung angefahren gekommen, bevor sie das geschickt hat, um auch bei der Adresse zu gucken, ob da denn mein Nachname dran steht. An der Tür.
Wow. Das ohne zu klingeln.
Natürlich ohne zu klingeln.
Man will ja nicht gruselig sein.
Und mit der potenziellen Gefahr, dass ich da rauskomme und man sich begegnet.
Was für euch beide sehr unangenehm gewesen wäre, wie wir jetzt wissen nach dieser Folge.
Ja.
Du hast mal gesagt, dass du das Alter merkst. Dass du deinen Körper mehr spürst und dass es unangenehm ist. Ich bin in Verona im Urlaub, als ich ein Tag da war, gestürzt, sagen Warum? Alte Leute, und es trifft es. Da gibt es so sehr glatte Gehwege und da gibt es, und das ist alles irgendwie farblich nicht besonders gut voneinander abgehoben. Zum Beispiel ist der Kantstein und die Gehwegplatten sind alle in derselben Farbe an manchen Stellen. Und da bin ich einen Weg lang gegangen und da war irgendwie so eine Einfahrt oder so. Und die Einfahrt war ein kleines bisschen tiefer gelegt zum Gehweg. Mhm. Und der Übergang zwischen dem tiefer gelegten Einfahrt und dem Gehweg war nicht sichtbar farblich. Und so bin ich da lang geschritten und bin genau auf diesen Mini-Kantstein getreten, mit dem Fuß umgeknickt und einfach so zusammengesackt und mit dem ganzen Körper mich hingelegt. Aufs Knie, auf den Ellenbogen, überall, auf die Hand. Ganz dolles Aua. Und ich merke das ein bisschen am Knie immer noch. Wie häufig packen sich meine Kinder hin, heulen und dann merken sie es nach 20 Minuten nicht mehr. Aber wie lange ich von einem Sturz was hatte, und zwar an mehreren Stellen, auch die Hand. Ich habe dann immer, wenn ich was Schweres hochgehoben habe, am Handgelenk habe ich das gemerkt. Ich dachte, das geht gar nicht mehr weg. 3 Wochen lang. Das finde ich super erschreckend.
Und du meinst, es hat nur was mit dem Alter zu tun und nicht etwa mit der Kraft des Sturzes. Also du bist ja auch einfach viel schwerer als Kind.
Ja, also das stimmt. Das kommt natürlich dazu. Der Sturz ist dadurch viel heftiger. Aber das war nicht in Ordnung. Ich will nicht so lange an so einem einfachen Hinfallen laborieren müssen. Zum Glück falle ich nicht so häufig hin. Aber da habe ich mal nachgedacht, wie ist das mit 80-Jährigen, Alter?
Ja, gefährlich ist das mit 80-Jährigen, weil da geht halt auch richtig was zu Bruch potenziell.
Ja.
Deswegen Obacht, Obacht. Ich bin ja auch mal gestürzt auf dem Weg zu dir. Da hast du noch irgendwie zwischen Schanz und St. Pauli gewohnt und ich wollte dich besuchen kommen und hatte ein Sixpack Bier mitgebracht und trug das so im Arm, weil das ein nicht ganz kurzer Weg von der Bahn war und es war schwer und ich habe das so wie so ein Säugling im Arm gehalten. Und gar nicht weit vor deiner Haustür bin ich Menschen ausgewichen, die mir entgegenkamen. Und da war auch so eine relativ hohe, ungewöhnlich hohe Kante zwischen dem Gehweg und dem Baumbewuchs daneben. Also da, die stehen ja in so kleinen Beeten häufig, so Bäume an der Straße. Und da war der Abstand sehr viel höher, als ich dachte. Und ich bin da genau mit der Mitte des meines linken Fußes draufgetreten und bin so nach außen weggeknickt. Hatte auch das Bier im meinem linken Arm, also bin so nach links vorne gefallen, richtig einfach hingelangt und zwar auf den Arm, wo ich das Bier hielt. Das heißt, ich konnte mich auch nicht großartig abstützen.
Ja.
Ist mir auch nicht gut gelungen. Ich habe es mit der rechten Hand noch versucht, ging nicht ganz so gut und ich bin richtig heftig aufgeprallt. Das Schlimmste war erstmal die Scham, weil das relativ viele Menschen gesehen haben, mitten am Tag, in der Nähe von St. Pauli, dachten die wahrscheinlich, ich bin mega besoffen. War ich aber nicht, ich war komplett nüchtern. Das war mir irgendwie unangenehm. Und dann war ich aber von mir selber beeindruckt, weil das Bier ist heil geblieben. Ich habe einen deutlich schlimmeren Sturz in Kauf genommen, um das Bier zu schützen. Deswegen auch
jetzt
der
macht auch die Analogie zum
adäquate
Säugling.
Adäquate Vergleich mit dem Säugling. Exakt das wollte ich sagen. Da habe ich mir auch die Hand ordentlich aufgeschuppert. Schon lange her, aber da war ich noch ein bisschen jünger, da hatte ich nicht lange was davon, außer eben halt das an der Haut.
Ja. Es ist nicht in Ordnung.
Aber was soll man dagegen tun?
Man sollte widerstandsfähiger sein.
Ja, ich meine, was tut man dafür?
Was man dafür tut?
Ja.
Weiß ich nicht, so Judo-Rollen üben oder so eine Scheiße.
Sudo?
Judo. So Abrollen üben. Ja, wenn du fällst, dass du Techniken hast an der Hand.
Ja, dann mal los, ab an die Volkshochschule.
Keine Ahnung, was man sonst machen kann, abnehmen oder so. Mehr Sprunghaftigkeit dem Körper verleihen durch bestimmte besondere Übungen oder so ein Quatsch.
Na, angeblich ist es ja so, dass ab dem 30. Lebensjahr das Körperwachstum umgekehrt wird, also dass man da kleiner wird, zumindest war das neulich die Antwort in einer Quizfrage, ab welchem Jahr man wieder anfängt zu schrumpfen, und das ist wohl ab 30, also ab dem 31. Lebensjahr, das heißt, wir sind mittendrin im Schrumpfprozess. Das heißt, wir werden kleiner, wir werden leichter, Stürze werden weniger gefährlich. Wir entwickeln uns zurück Richtung Kind.
Dann kann ich ja wieder. Ich weiß wieder, was der Callback war, den ich nicht mehr mache. Nee, beziehungsweise was das Thema war, das ich nicht mehr anschneiden darf. Ich wollte über das Abspülen von Spülmittel reden. Ja. Aber wie ich herausgefunden habe, haben wir da in Folge 4 bereits darüber geredet. Und ich habe noch mal ein bisschen recherchiert und muss meine Haltung ein bisschen anpassen. Denn es ist wohl nicht so notwendig, wie ich dachte.
Ich mache es trotzdem gerne.
Ich auch. Da haben wir auch im Discord drüber geredet. Es macht Spaß, den Schaum da runter zu spülen und zu sehen, jetzt ist alles sauber, jetzt kommt das klare Wasser und wischt nochmal alles weg und dann ist es wie neu.
Ja,
toll.
Es blitzt und glänzt. Und man kann, pass auf, noch eine Idee, warum man auch vor allem Schaum unbedingt abspülen sollte, weil man dann erst richtig beurteilen kann, ob alles sichtbare Dreckzeug abgegangen ist. Weil manchmal verbirgt sich was doch mal da drunter.
Ja, unter dem Schaum.
Wenn das schaumig ist, da reichen auch kleinere Schaumteile, dass da vielleicht so noch eine angebrannte Nudel klebt. Und dann kann man die nochmal drüber gehen.
Ja. Also, weiter abspülen bitte.
Weiter abspülen.
Und jetzt noch meine Frage. Kennst du das Gerücht, dass Milch flockig wird, sauer wird, schlecht wird, wenn Gewitter ist?
Mhm. Habe ich noch nie gehört.
Das sagt man so. Und neulich habe ich zweimal Milch gekauft in kürzeren Abständen. Beide Male war Gewitter. Und ich machte die Ladung auf und es kamen nur so Klumpen raus, obwohl die noch nicht abgelaufen war. Und zwar aus 4 Litern. 4 Liter Klumpmilch.
Wow.
Und davor hatte ich das schon mal mit 1 Liter. Und dann habe ich recherchiert.
Was ist das für eine Milch mit 4 Litern? Wo hast du die her?
Nein, vier einzelne.
Ach so, 4 einzelne.
Pakete. Alles schlecht. Okay. Hat mich natürlich sehr traurig gemacht als Milchfan und als nachhaltig kaufender und denkender Mensch. Und dann habe ich das mal nachgeschlagen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, weil ich sofort an das Gewitter gedacht habe und dachte, hä, das passiert mir sonst nicht, Sommergewitter, irgendwie ungewöhnlich. Und es ist Quatsch, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Gewitter und schlechter Milch, aber tatsächlich ist es so, dass es häufig so ist, dass es gewittert im Sommer, wenn es gerade vorher sehr heiß ist. Und dass Milch ab einer bestimmten Temperatur, wenn die nicht konsequent gekühlt ist, wenn die irgendwie beim Transport von zu in den Supermarkt und so, dass genau das passieren kann oder vom Supermarkt nach Hause, dass ab einer gewissen Wärme die Milch sofort einfach umkippt und schlecht wird. Also wollte ich nur sagen, falls ihr das schon mal gehört habt und daran glaubt oder es nicht wusstet, das mit dem Gewitter ist totaler Käse.
So das wie die Milch glaube ich auch.
Im Prinzip auch war.
Und das kann man tatsächlich daran ganz gut feststellen, dass ich das selbe Wetter habe wie du und auch ein hoher Milchverbrauch hier herrscht und hier nichts schlecht geworden ist.
Natürlich einfach der Batch sein. Wahrscheinlich wird nicht alle Milch sofort schlecht bei Gewitter, aber es ist erhöht. Ich hatte ja vielleicht erhöht die Wahrscheinlichkeit. Vielleicht hat es irgendwas mit Luftdruck zu tun oder aber ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Es war nur so, dass ich das beobachtet habe. Zweimal, sonst passiert es nie. Beide Male war es gut, beide Male war Gewitter. Da ist doch was im Busch.
Na, ich vielleicht. Weiß nicht. Aber ja, vielleicht bist du da einer großen Sache auf der Spur. Nehmt doch mal
Bezug. Eben nicht.
Na, hat vielleicht ja doch.
Schon. Meinst du, das Internet lügt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das Internet sagt immer die Wahrheit.
Ja, das stimmt. Das Internet sagt immer die Wahrheit. Und ich möchte, dass du mir jetzt auch die Wahrheit sagst, weil wir sind ja im Internet. Hattest oder hast du einen Guy-Crush mal gehabt? Oder gibt es einen?
Nee, ich glaube nicht.
Nie?
Boah. Also, weiß ich nicht, müsste mal ein bisschen ausführen, wo da die Grenze ist, weil es gibt bestimmt Typen, wo ich das Gefühl habe, wenn ich homosexuell wäre, dann fände ich den toll. So ein bisschen, wenn man das so überlegt. Manchmal gibt es so, kannst du dir vorstellen, und wen fändest du denn toll, auf welche Art von Typen würdest du stehen? Aber dass das sozusagen von sich aus getriggert wird, diese Folie habe ich tatsächlich eigentlich, glaube ich, nie.
Interessant. Ich habe das oft. Nee, oft nicht, aber regelmäßig und das seit vielen Jahren und immer unterschiedliche Leute.
Aber kannst du das mal beschreiben? Weil vielleicht, wenn du das beschreibst, denke ich auch so, ja, okay, sowas kenne ich auch. Aber jetzt spontan würde mir da nichts einfallen.
Naja, ganz aktuell habe ich gerade auch auf Disney Plus die erste Staffel Loki geguckt. Dargestellt von Tom Hiddleston, dem Tonschauspieler. Ja. Und da denke ich mir oder habe ich mir bei in jeder Folge gedacht, was für ein attraktiver Mann. Einfach irgendwie durch sein Mienenspiel, durch seine Optik, durch das weiß ich nicht, Charisma, was dieser Mann ausstrahlt, dass ich mir denke, boah, das ist einfach ein attraktiver Typ. Da habe ich Verständnis für jeden Menschen, der den bumsen möchte.
Nee, mir fehlt es tatsächlich, und das weiß ich daher, dass ich immer völlig lost bin. Also klar weiß ich, was so ein stereotypes Idealbild von einem Mann ist. Kantiges Gesicht, muskulös, bisschen bärtig vielleicht, weiß ich nicht. Aber man hat so ein Gillette-Werbungsbild vor Augen, wenn es darum um die Frage geht, was ist eigentlich attraktiv. Aber wenn man so im Alltag es darum geht, welche, natürlich kannst du sagen so, okay, boah, der ist aber irgendwie krass verbaut im Gesicht oder was, also man hat so, sieht so Merkmale, wo man denkt, das macht den bestimmt unattraktiv. Aber ansonsten bin ich total lost darin, was bei der Frage, welcher Mann ist attraktiv und welcher nicht.
Ja, abgesehen, du musst doch ein Gefühl dafür haben, wenn du Menschen anguckst, ob du die attraktiv findest oder nicht.
Nee.
Oder hast du das bei Männern einfach gar nicht?
Tatsächlich nicht. Also außer, ich kann das sozusagen abgleichen mit dem Stereotyp. Das kann ich natürlich.
Das hat ja nichts mit Attraktivität zu tun.
Richtig, aber ich persönlich kann, also ich kenne ja auch das Stereotyp bei Frauen und ich habe selber aber ein anderes Attraktivitätsverständnis bei Frauen. Ich weiß genau, welche Frauen ich attraktiv finde und welche nicht. Und bei Männern kann ich das nicht sagen. Ich kann natürlich sagen, wen finde ich sympathisch, wen finde ich charismatisch, wen finde ich...
Würdest du sagen, bei Frauen, dass das so definierbar ist bei dir immer noch?
Es gibt halt Muster. Es gibt immer wieder... Okay. Es gibt bestimmt immer wieder Frauen, die ich attraktiv finde, wo ich aber nicht sagen kann, dass die in das Muster fallen. Aber es gibt schon wiederkehrende Muster, die relativ eindeutig sind und bestimmte Frauentypen, die ich gar nicht attraktiv finde, selbst wenn sie offiziell total attraktiv sind oder schön gefunden werden oder weiß ich nicht.
Offiziell.
Also das ist amtlich schon,
glaube ich, schön.
Wenn du das so sagst, ist das erstaunlich.
Das ist wirklich erstaunlich.
Und habe ich häufiger festgestellt, dass ich da große Schwierigkeiten mit habe.
Ich finde das interessant, weil das, so wie du es jetzt bei dir beschreibst, so war das bei mir mit, keine Ahnung, 15 bis 25 oder so. Und seitdem hat sich das sukzessive immer weiter verändert und aufgeweicht vielleicht, wo ich früher auch gesagt hätte, ich habe einen klaren Frauentyp optisch gesehen. Also wenn man wirklich ganz oberflächlich jetzt sagt, wie die aussehen sollen, könnte ich das relativ genau beschreiben.
Das ist ja nicht nur optisch. Also ich finde bei Frauen auch bestimmtes Verhalten attraktiv, bestimmte Mimik und Manierismen oder so.
Ja richtig. Aber zumindest, ich zeichne ja gerade meinen Weg nach, das war mir bis Mitte 20, war mir das irgendwie immer sekundär. Auch da hat man immer gesagt, ja, es kommt natürlich auf die inneren Werte an, aber hell war das gelogen bei mir. die inneren Werte waren wirklich für mich früher als Jugendlicher und junger Erwachsener nicht das, was irgendwie die oberste Priorität hatte. Und das hat sich aber im zunehmenden Alter immer mehr gewandelt zu, dass es dann irgendwann so weit kam, dass ich selbst objektiv schöne Frauen, als heterosexueller Mann Frauen, unattraktiv fand, wenn die irgendwie charakterlich in den inneren Werten irgendwie nicht gut waren oder heftige Makel hatten nach meiner meinem Wertesystem.
Das kann ich sofort nachvollziehen, ja.
Das war bei mir aber erst so mit der Zeit. Und es ist ungefähr auch dieselbe Zeit, wo ich auch festgestellt habe, dass es auch völlig okay ist, Männer attraktiv zu finden. Und ich finde, Tom Hiddleston ist so jemand. Ich finde, Benedict Cumberbatch ist so jemand. Und ganz doll weit vorne, ich glaube, der schönste Mann, den ich je in meinem Leben gesehen habe, zumindest soweit ich das auch charakterlich beurteilen kann, ist einer der Kellner von First Dates. Einer, der da hinter der Bar steht und die Drinks da mixt. Der ist so schön. Das ist so ein gut gebauter, bärtiger, langhaariger, dicht tätowierter, entspannter, kluger, witziger Typ. Und das ist einfach der schönste Mann, den ich kenne. Direkt dicht gefolgt von Nils Bohmhoff von den Rocket Beans, der insbesondere dadurch sehr attraktiv wird, dass er unglaublich witzig ist. Und so kann ich die Liste endlos weiterführen.
Interessant. Nee, also ich sehe natürlich bei einem Tom Hiddleston oder Benedict Cumberbatch, was die besonders machen, dass sie besonders und interessant aussehen und so. Und ich kann mich auch hineinversetzen in jemanden, der diese Menschen attraktiv findet. Aber trotzdem ist es so ein bisschen so ein blinder Fleck.
Sehr interessant.
Also das würde mir sehr schwer fallen, tatsächlich. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Also ob das einfach tatsächlich so ist oder ob das auch eine Prägung ist, dass ich irgendwie... Ob das eine unterbewusste Homophobie ist oder so, oder weiß ich nicht.
Eine unterbewusste Homophobie.
Ja, man schreibt das ja immer, man sagt das ja so schnell irgendwie, dass das häufig miteinander verknüpft ist. Aber ich fühle mich insgesamt mit dem Thema relativ entspannt. Also es ist auch nicht so, dass das jetzt, interessant. Aber wenn du sagst, das entwickelt sich und man weiß ja auch immer sowas wie, Leute, eure ganzen gesellschaftlichen Vorstellungen von dem ganzen binären System und dem ganzen heteronormativen System und so sind alle überkommen und in Wahrheit sind die allerwenigsten Menschen 100% heterosexuell. Also es gibt einfach eine Bandbreite und die Leute entscheiden sich, vielleicht gehen die meisten Leute, auch wenn sie ein bisschen in die andere Richtung gehen, trotzdem nicht den Schritt, dass sie sagen wollen, ich werde bereit, wirklich irgendwie was mit einem Mann zu haben. Weil das irgendwie eine Schwelle ist, die man dann überschreitet oder so. Aber das, was du beschreibst, gerade mit der Entwicklung, ist ja schon so, dass man sagen kann, dass du dich da der Idee öffnest, Männer attraktiv finden zu können. Ja. Und trotzdem definierst du dich selber als heterosexuellen Mann. Und hast du aber das Gefühl, dass das eine fließende Skala ist, auf der man sich auch bewegen kann und auf der... Oder ist sozusagen, ist bei dir schon da eine Schranke noch im Kopf, wo du sagst, ja, ich kann den als attraktiv empfinden und ich finde den schön, aber jetzt die Vorstellung, den zu küssen oder so, da ist es einfach völlig klar für dich, da hättest du nichts von.
Lustig, dass du das als Beispiel nennst, weil ich gerade noch irgendwie versucht habe, wie ich die Kurve unterbringe, warum das, oder wie wir sozialisiert sind. Wir sind ja aufgewachsen mit der Prämisse, dass man, dass schwul ein adäquates Schimpfwort sein kann. Macht das nicht, ist voll schwul. Und es war allgemein akzeptiert und nicht hinterfragt, ob das eigentlich okay ist, sowas als Schimpfwort zu benutzen. Da hat man sich keine Gedanken drüber gemacht, dass Leute davon völlig berechtigterweise sich verletzt fühlen können. Und gleichzeitig sind wir ja aber auch aufgewachsen, und ich glaube, das wird sich bis heute wahrscheinlich nicht geändert haben, dass es bei heranwachsenden Frauen oder jugendlichen Mädchen ist es ja auch total normal, dass die sich irgendwie mit Küsschen auf den Mund begrüßen. Und bei Männern halt nicht. Und das finde ich irgendwie blöd, weil wenn ich das Gefühl habe, meine Zuneigung auch auf diese Art und Weise ausdrücken zu wollen, dann sollte ich das doch tun können, auch ohne, dass ich jetzt davon irgendwie ein sexuelles Erlebnis habe. Weil ich glaube, das ist die Grenze, die nicht bewusst ist, sondern die einfach in mich reinprogrammiert ist, meine vielleicht. Trotz dessen, ich würde jetzt nicht mit Tom Hiddleston schlafen wollen oder mit dem Kaner aus First Dates. Also da habe ich jetzt die Vorstellung gibt mir nichts. Das
wäre genau was. Ob du etwas aus einem wie auch immer gearteten sexuellen Moment ziehen könntest für dich, ob es dir irgendwas geben würde oder ob du das nicht machen würdest, weil du es vielleicht auch tatsächlich nicht gut fändest aktiv. Und das wäre ja so eine Grenze. Und ob die jetzt virtuell implantiert ist in uns aufgrund der Sozialisation und es einfach viel cooler wäre, wenn alle Menschen sich locker machen können und einfach nur nach dem rein, also genau wie man das, wie wir das ja vielleicht auch bei Frauen machen würden, dass wir sagen würden, okay, das ist irgendwie eine Grenze, das ist eine Grenze, das ist eine Grenze, aber es ist trotzdem alles irgendwie möglich, zumindest potenziell. Aber bei dem anderen, das bam, weg. Ja. Das ist eine Schublade, die machen wir gar nicht erst auf.
Genau.
Und das ist interessant, dass man, obwohl man so reflektiert ist und so selber nicht genau weiß, was die Gründe sind und ob das echte Gründe sind, die in der eigenen Sexualität bewurzeln oder in der Sozialisierung. Aber solange man nicht sich unwohl damit fühlt, was es ja auch gibt, es gibt ja viele Leute, die sich mit ihrer selbstdefinierten Heterosexualität unwohl fühlen und das sich selber nicht eingestehen können, solange besteht ja eigentlich kein Problem. Aber jetzt habe ich endlich, bevor ich es vergesse, ich habe am Anfang gesagt, ich hatte noch einen Callback, wir haben über Friends geredet. Mhm. Und da nämlich auch über die Darstellung von Homophobie und von Sexismus und da hast du gesagt, deswegen findest du es so gut mit der heutigen Generation, dass man sagen würde, das würde heute nicht mehr durchgehen, das würde auch heute nicht mehr so gemacht werden. Wir sind sozusagen, hurra, ich sag mal, angekommen. Wir haben es geschafft.
Ja.
Und dabei habe ich gedacht, weil ich da in der Folge gesagt habe, guck mal, damals als 16-, 17-Jähriger, wo wir einen Freundeskreis hatten, wo Leute selber homophobe Witze gemacht haben, selbst wenn wir es nicht waren, und wir das trotzdem haben durchgelassen. Und wo wir gesagt haben, ja, wir sind total gegen Diskriminierung, aber wir lachen bei Friends trotzdem mit und stoßen uns nicht mehr dran. Trotzdem waren wir damals eine Generation, wo man sagen konnte, krass, das, was Fernsehen in den 60er Jahren gemacht hat, das würde heute so nicht mehr durchgehen.
Richtig.
Und in den 70ern. Das heißt, genau dasselbe Assessment, das du über die heutige Generation gemacht hast, hätte man damals genauso über uns machen können. Und das hat mich zu der Frage gebracht, ob es nicht einfach ein Entwicklungsstrahl ist und man im Jahr 2050 sagen kann, krass, das, was die damals 2020 und 2030 im Fernsehen gezeigt haben, das würde heute nie mehr so durchgehen. Ein Glück, dass die neue Generation nicht so scheiße konservativ ist wie diese dummen Fridays for Future Generation, die einfach völlig hinter Berg leben und dachten, sie retten die Welt, obwohl sie noch gar nicht den Blick hatten. Und das wiederum hat mich dazu gebracht zu sagen, ist es eigentlich wirklich ein Entwicklungsschritt, der immer weitergeht? Und kann man irgendwo mal einen Zustand erreichen, wo man sagen kann, jetzt sind wir wirklich aufgeklärt, gleichberechtigt, offen, liberal, tolerant, ohne, denn damals hatten wir auch gesagt, wir waren vielleicht in ganz vielen Dingen total liberal und tolerant, aber in manchen Dingen hatten wir auch noch eine Blockade und die ist jetzt aufgebrochen. Und
also erstmal habe ich definitiv zu den Leuten gehört, die homophobe Witze gemacht haben. Da war ich überhaupt nicht progressiv zu dem Zeitpunkt. Und ich wollte dich tatsächlich gerade kurz, dachte ich, unterbrechen, als du das erzählt hast, um genau vorwegzunehmen, dass ich auch davon überzeugt bin, dass das noch kein Ende einer Entwicklung ist, bei weitem nicht. Dazu ist es auch, glaube ich, noch nicht ansatzweise weit genug verbreitet. Ich glaube, das muss erst noch kommen, dass sich das auch wirklich so einsickert gesamtgesellschaftlich. Aber ich glaube, der Weg ist ein guter oder der Schritt ist ein richtiger und wichtiger. Aber ich glaube auch nicht, dass das das Ende der Fahnenstange ist. Ich glaube, es macht aber eher so nicht durchgehend, dass es sich entwickelt, sondern ich glaube, es macht so Sprünge. Ich glaube, es braucht immer so ein paar Vorreiter, irgendjemand, der zum ersten Mal Grenzen einreißt,
ja,
und dann springen alle auf den Zug auf und dann macht es wieder so einen Satz nach vorne und davor ist erstmal Stillstand eine Weile. Und ob irgendwann das Ende der Fahnenstange wirklich erreicht ist, weiß ich nicht, in so einer Utopia-Vorstellung natürlich schon. Also ich glaube, als Gedankenexperiment funktioniert das. Aber da ja auch in der heutigen Zeit immer noch mehr als genug Leute vorhanden sind, die trotz dieser jetzt positiveren Einflüsse als Friends oder das aus den 60er Jahren, das trotzdem nicht verinnerlicht haben und trotzdem noch den alten Denkmustern anheimfallen, weil sie so erzogen und vielleicht familiär sozialisiert werden oder sich in Gruppen aufhalten, die da gezielt gegen angehen, weil diese Entwicklung gibt es ja auch. Es gibt ja immer, ich will jetzt nicht die AfD hier unbedingt wieder als Beispiel nehmen, aber trotzdem gibt es ja viele Leute, auch konservative CDU-WählerInnen zum Beispiel oder FDP-WählerInnen teilweise, die wollen das ja gar nicht und entsprechend gehen sie direkt gegen an und das wird es wahrscheinlich immer geben.
Das ist richtig. Du hast immer Kräfte, die in beide Richtungen wirken, aber insgesamt hast du ja eine Entwicklung und du hast recht, es gibt Sprünge, aber es gibt eigentlich auch zu jeder Zeit in bestimmten Bereichen zumindest Leute, die was aufbrechen. Häufig ist es tatsächlich in Medien, in Popkultur, in Film und Fernsehen, das haben wir auch schon mal gesagt, was für eine wichtige prägende Funktion das hat. Das passt super gut zu einer alten Handynotiz von mir, in der ich aufgeschrieben habe, von wegen, es geht eigentlich Ende der Fahnenstange und wir entwickeln uns weiter. Geschrieben, die meisten Entscheidungen gehen in die richtige Richtung. Das ist nicht selbstverständlich. Linke denken das aber. Weil ich ja. Habe ich gedacht, wie krass ist es eigentlich, dass selbst das, was sozusagen, auch wenn es viel zu langsam geht, aber selbst das, was sozusagen bei CDU-Regierung passiert, es ist doch auch völlig denkbar, und wir sehen das ja auch weltweit, dass es Gesellschaften gibt, die konservativer werden, die restriktiver werden, die illiberaler werden, wo sich Mehrheiten durchsetzen für eine Politik, die uns wegführt von dem, was du und ich als ideal sehen würden.
Ja.
Und das ist nicht selbstverständlich, dass wir uns in Deutschland seit Jahrzehnten langsam und sicherlich auch mit manchen Rückschritten in eine Richtung bewegen, die Gesellschaft toleranter, offener, vielfältiger, diverser machen.
Richtig.
Und das ist aus Sicht von dem, was ich hier so pauschalisieren und provokativ die Linke genannt habe, ohne die Partei damit zu meinen, die sagen, ja klar, das ist auch so, das muss ja auch so sein und es muss weitergehen, es muss viel, 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 viel schneller weitergehen und gar nicht sehen, welchen Weg wir schon gegangen sind in den, da haben wir auch in der Folge drüber geredet, wo du meinst, das ist auch irgendwie eine Perspektive, die du interessant findest, dass ich meinte, das ist häufig auch ein Ausdruck dessen, dass es überhaupt benannt wird, ist ein Fortschritt. Auch wenn man immer noch sieht, dass es total schreckliche Probleme gibt. Und das soll auch nicht das Relativieren und Kleinreden, das Übel und das Leid, das es heute immer noch gibt, sondern soll eher Mut machen zu sehen, wie viel wir erreichen können. Und dass wir das auch nicht für selbstverständlich nehmen sollten und sagen sollten, klar, es geht nach vorne, wir werden immer besser und wir müssen richtig Druck drauf machen, dass es noch schneller geht. Sondern eher, und das schließt wieder den Bogen zu Ken Jebsen, und damit meine ich nicht das Sportgerät, das Pfeile schießen kann, sondern den metaphorischen Bogen, dass wir uns fein müssen auch davor als Gesellschaft, dass wir die Leute nicht verlieren, sondern dass wir auf diesem Weg nach vorne zum dicken Tanker alle mitnehmen und sensibilisieren und aufklären und sagen, ja, es ist doch, denn wenn du mit den Leuten wie Tanja aus diesem Podcast sprichst, dann wird die dir auch sagen, natürlich möchte sie, dass es allen Menschen auf der Welt gut geht. Und natürlich möchte sie nicht, dass Leute diskriminiert werden. Aber so leicht ist es dann halt nicht. Und das fand ich eigentlich einen ganz beruhigenden und schönen Gedanken, zu sagen, krass, was wir gesellschaftlich erreicht haben.
Ja, ich gebe dir im Wesentlichen in allem recht, was du gesagt hast. Aber ich möchte einmal einschränkend sagen, dass ich glaube, dass diese wir sind nicht zufrieden und das geht alles nicht schnell genug. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Wir müssen mehr machen. Das ist jetzt irgendwie nicht zufriedenstellend, wie es ist. Ich glaube, wir brauchen diese Menschen. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass es die gibt, weil die das halt voranbringen. Und wir wissen ja sehr genau als aufmerksame Demokratiebeobachter, dass Wandel langsam nur vonstatten geht, wenn er für sehr viele Menschen gleichzeitig stattfindet. Ist ja auch logisch und nachvollziehbar. Und deswegen würde ich das gar nicht so verteufeln wollen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass es die gibt, die sagen,
Ich habe das nicht verteufelt und ich würde das auch nicht ziemlich selber dazu. Und ich würde auch niemals sagen, wenn wenn irgendwo Unrecht geschieht und irgendwo es einen sexuellen Übergriff gibt, zu sagen, ja, okay, komm, aber vor 5 Jahren hätten wir da noch gar nicht drüber geredet, lass mal gut sein, sondern das muss als das benannt werden, was es ist. Man muss nur, finde ich, zum einen aufpassen, dass man es nicht so weit dreht, dass man dabei den Zuspruch verliert. Und zum anderen, finde ich, muss man sich dessen bewusst sein, dass es nicht selbstverständlich ist. Das ist eigentlich nur mein Punkt. Ich würde niemals verteufeln, dass es Leute gibt, die aufs Tempo drücken und die sagen, wir müssen hier Unrecht bekämpfen. Das möchte ich nur nochmal klarstellen.
Okay. Ich hab alles verstanden. Ich hoffe, das geht auch für deine Tonspur, weil das Flugzeug gerade mega geballert hat. Ja, ich glaube, wir sind da in der ähnlichen Richtung. Es sollte vielleicht doch ein größeres Augenmerk auf die Erfolge bisher mal gerichtet werden. Und vielleicht kann man das dann ja auch positiv nutzen, dass man eben genau diese Prozesse, die dahin geführt haben, noch besser ausnutzt, statt zu sagen, es ist alles scheiße und alles falsch und man muss eigentlich hier doch mit Revolution arbeiten oder so.
Das ist genau mein Punkt.
Das kann ich nachvollziehen, aber ich fand, das klang ein bisschen sehr despektierlich, wie du es eingeleitet hast. Deswegen
habe ich ja auch mit Absicht so gesagt,
das nochmal klarzustellen. Ja, es ist spannend. Es ist spannend, was schon passiert ist, aber trotz dessen ist es auf jeden Fall richtig, dass es noch extrem viele Dinge gibt, wo es noch nicht ansatzweise läuft, wie es laufen soll. Da muss man nicht lange suchen. Da können wir mal Tobi Schlegel nachfragen. Der kann da wahrscheinlich viele Geschichten drüber erzählen. Richtig. Jetzt haben wir den auch nochmal hier mit eingebaut am Ende. Das finde ich ganz gut.
Wir sind ja am Ende des Podcasts, richtig?
So ist es.
Du endest immer gerne mit Zitaten. Ja. Und es gibt ein Zitat, das dazu sehr gut passt. Das ist nicht besonders originell, aber es verfolgt mich seit vielen Jahren und ich mag es. Es ist von der Band, der US-Band aus Portland, The Thermals, die in einem Lied sagen, History will show our progress is slow. When we win in inches. Die Geschichte wird zeigen, dass unser Fortschritt sehr langsam ist. Wenn wir gewinnen, gewinnen wir in Zentimetern, um mal das metrische System zu nutzen und nicht diesen bekackten US-Scheiß da.
Sehr schön.
Ist das richtig? Wir haben das metrische System, oder?
Ja, wir haben das metrische System.
Ja, gut. Okay. Entschuldigung.
Ich weiß nicht genau, warum es so heißt. Heißt es wegen Metern so? Ist die Einheit Meter einen anderen übergeordnet?
Auf jeden Fall nehme ich das gerne als Eselsbrücke.
Ja, ich nehme immer Pulp Fiction als Eselsbrücke. Okay, Benni, ich glaube, mit dieser Thematik können wir wirklich gut raus aus dem Podcast gehen, weil das ist was zum drüber nachdenken für jeder Mann und jeder Frau da draußen. Deswegen tut das doch normal. Was ist denn mit unserer Gesellschaft eigentlich los? Was haben wir schon erreicht? Wo können wir noch hin? Wo sollten wir noch hin? Und sollte man vielleicht die Erfolge doch etwas positiver mit in seine eigene Welt sich mit einbeziehen? Denn im Grunde ist ja alles gut, wie das Buch im Grunde gut sagt. Sagt es nicht, ist auch nicht richtig, was ich gesagt habe, aber es passte gut, weil wir da schon mal drüber gesprochen haben. Eine positivere Weltsicht ist möglich und bringt einen nach vorne. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Benni kann das bestätigen. Und in diesem Sinne, danke dir für dieses tolle Gespräch. Es war sehr viel deeper, als ich gedacht hätte. Ich war heute eigentlich eher in einer albernen Stimmung. Man hat, glaube ich, mehrfach festgestellt, dass wir so einen leichten Zeitverzug hatten, weil das WLAN in deinem Garten, das Kabel ist nicht mehr ganz das Jüngste. Macht aber nichts. Ich glaube, das wird trotzdem nicht so schlimm gewesen sein beim Zuhören. Und hast du noch was zu sagen?
Ich habe nichts, ich habe keine Probleme gemerkt, ich hatte eine flüssige Aufnahme, ich hoffe, das ist alles gut. Ich möchte nur noch einmal Danke sagen und besonders grüßen Laura und Aileen und das war's von mir.
Sehr schön, dann auch von mir nochmal liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl.